Du bist heute auch nicht ohne Grund hier. Du warst mit Daniel Stresser auf Mission.
Was auf die Ohren mit Hering und Gurke von Nathalie Katzenelson.
Yay! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hering und Gurke. Mein Name ist Nathalie Katzenelson und ich habe heute nicht zum ersten, nicht zum zweiten, nein, zum dritten Mal den wundervollen Max in meinem Podcast.
Bin ich damit Tabellenführer jetzt?
Ja.
Sehr gut.
Ja. Ich möchte Folgendes sagen. Ich habe darüber mit meinem Mann kurz geredet, weil ich meinte so, ja, wie ist denn das, wenn jetzt jemand öfters kommt und so? Und dann meinte er, das ist doch eigentlich selbstverständlich, weil wenn jemand interessante Dinge zu erzählen hat, wieso sollte der da nicht wiederkommen? Und ja. Du bist halt einer von denen, die viele interessante Dinge haben. Aber du bist heute auch nicht ohne Grund hier, weil heute besprechen wir eine ganz spezifische Sache.
Ja.
Und wir fangen trotzdem mit dem Fail der Woche bei dir an.
Und jetzt der Fail der Woche.
Ich glaube auch in der dritten meiner Episoden tue ich mich immer noch schwer damit. Fail dieser Woche? Obwohl, gab bestimmt welche. Fail war, also ich habe mich nicht ausgeschlossen irgendwo und einen Schlüssel verloren und sowas. Das nicht. Ja, der Fail der Woche war, dass ich mit Niklas, meinem Businesspartner und Co-Autoren, unser Buch kommt heraus, am 1. August, glaube ich, und ist jetzt gerade im Druck. Mit dem wollte ich im Keller, der zu unserem Büro gehört, ganz schnell ein Steckregal aufbauen und hinstellen, weil wir ganz schnell ein paar Sachen verstauen wollten. Und dann habe ich ihm gesagt, dass man dafür aber trotzdem auch Werkzeug braucht, auch wenn das Ding Steckregal heißt. Und dass es nur, weil es Steckregal heißt, auch nicht voll schnell geht. Und er meinte, nee, das ist ein Steckregal. Das passt
so zu ihm, dass er das meinte. So stelle ich ihn mir auch vor im Übrigen.
Genau. Und dann ist ihm eingefallen, dass er ja bei sich zu Hause in seinem Keller eigentlich auch keine Ordnung hat. Und die ja auch zu beheben wäre mit weiteren Steckregalen. Und dann meinte ich, ja gut, klar, wenn wir jetzt einmal dabei sind, dann helfe ich dir halt dabei, die auch noch alle aufzubauen. Gar kein Problem. Dann waren wir im Baumarkt und dann hatten wir schon so drei in der Hand. Eins für unser Büro, zwei für ihn. Und dann guckt er mich so fragend an, aber in unserem Keller ist doch noch mehr Platz. Theoretisch würde doch noch eins reinpassen. Ich so, okay, Niklas, komm, dann lass einfach vier nehmen, aber lass jetzt halt anfangen. Und ja, dann haben wir vier Steckregale aufgebaut. Das hat Ewigkeiten gedauert. Niklas ist jetzt auch nicht wirklich, er hat sehr, sehr viele Qualitäten, Steckregale aufbauen. Ist nicht ganz vorne dabei.
Generell ist nicht vorne dabei, irgendwas zusammenzubauen, wenn ich mir vorstelle gerade.
Aber es war ein bisschen süß auch und war eine Art Teambonding-Maßnahme.
Okay, und wo war der Fail?
Der Fail war einfach, dass wir dann dachten, dass wir da irgendwie um 14 Uhr fertig mit sind. Dass natürlich der ganze Tag danach überhaupt nicht mehr funktioniert hat,
geil.
Weil alles nur durch Steckregale geprägt wurde. Ja.
Herrlich. Max, du bist ja heute hier nicht, um über Niklas zu reden, nicht um über euer kommendes Buch zu reden und auch nicht, um über Musik zu reden. Wir reden heute auch nicht über irgendwelche Garbage-Festivals, sondern wir reden über dein jetziges, aktuelles, Projekt.
Ja.
Du warst gemeinsam mit Daniel Stresser auf Mission. Ihr macht jetzt eine Dokumentation.
Stimmt.
Und ich würde dich erstmal bitten, dass du uns erzählst, was das für eine Dokumentation ist, was das für eine Dokumentation wird. Und dann reden wir darüber, was du erlebt hast.
Ja, sehr schön, dass ich heute hier sein darf und über dieses Thema sprechen kann, weil ich glaube, dass sehr viel Unwissen oder Halbwissen darüber existiert. Und ich fest davon ausgehe, dass je mehr die Leute da draußen darüber wissen und erfahren, desto mehr Empathie empfinden sie auch gegenüber dem Thema. Und das ist ganz, ganz wichtig, da ganz viel Empathie und Aufmerksamkeit zu haben, weil es davon gerade zu wenig gibt allgemein. Genau. Also was wir machen, ist ein Dokumentarfilm über die zivile Seenotrettung. Ausgehend von diesem berühmten Merkel-Zitat von 2015, wir haben schon so vieles geschafft, wir schaffen das. Da sind wir jetzt auch nicht die Ersten. Ich finde es auch ein bisschen ausgelutscht, aber das war damals so der Aufhänger, wie wir überhaupt dazu gekommen sind, weil sich Daniel gefragt hat, was genau wurde denn jetzt eigentlich geschafft und wer ist eigentlich wir und was in diesem Satz ist eigentlich das? Also sie sagte ja, wir schaffen das, aber was war mit das gemeint? Und Daniel, das muss er dann vielleicht irgendwann mal selber erzählen, wenn er hier bei dir sitzt, aber war auch, glaube ich, persönlich in so einer Lebensphase, wo er so ein bisschen mehr Sinn gesucht hat und hatte wohl ursprünglich vor, selber zur zivilen Seenotrettung zu gehen und da einfach als Volontär beim Retten von Menschen zu helfen. Und dann hat seine liebe Freundin, die auch die Stiefschwester von Niklas ist, by the way.
Was für eine ganze Inzuchtgesellschaft sich um dich herum bandelt.
Ja, wir sind einfach ein enger Kreis.
Narrow's place, ey.
Genau, und die hat ihm dann gesagt, du hast hier auch noch eine Familie und aktuell 3 Kinder, um die du dich kümmerst, die du morgens zur Schule bringst oder abholst. Und da gibt's cleverere Wege, diese Thematik zu unterstützen, als da einfach nur so zu volontieren. Vor allem vor dem Hintergrund, das ist jetzt eine Anmerkung von mir, dass es sehr, sehr viele Bewerbungen auf diese Volontärsstellen gibt. Was mehrere Gründe hat. Einerseits, weil es so beliebt ist, da mitzuhelfen, was großartig ist. Andererseits liegt es aber auch daran, dass es zu wenig Organisationen gibt, die solche Plätze überhaupt anbieten. Das ist wiederum überhaupt nicht okay. Und dazu komme ich dann später nochmal zu diesem Punkt. Genau, und dann hat er gesagt, was kann ich tun? Ich bin Tatortkommissar aus dem Saarbrückener Tatort. Ich habe eine gewisse Reichweite. Das Mittelmeer ist auch ein Tatort. Und es gab damals schon eine Lesereihe, organisiert von SOS Humanity, so eine Organisation, mit der wir dann auch unterwegs waren. Und die heißt auch Tatort Mittelmeer, die das Konzept hat, Tatortkommissare und den Tatortreiniger, Schauspieler Bjarne Mädel, Texte lesen zu lassen, die für die Thematik sensibilisieren und auf die Problematik aufmerksam machen. Und dann hat sich Daniel gefragt, ob das nicht vielleicht eine runde Sache werden könnte, wenn er den Saarländischen Rundfunk, der ja auch quasi sein Arbeitgeber ist, wenn er als Tatortkommissar arbeitet, wenn er mit denen darüber spricht, ob das nicht vielleicht eine gute Sache sein könnte, von deren Geldern einen Dokumentarfilm über das Thema zu machen, die Reichweite zu nutzen und vielleicht sogar im ersten deutschen Fernsehen so einen Sonntagabend-Themenabend zum Thema zivile Seenotrettung zu machen. Also vielleicht auch mit einem Tatort, der da vorkommt, der das Thema vielleicht auch in irgendeiner Weise aufgreift oder zumindest das Thema Migration und so weiter. Soweit war also der ganz grobe, kühne Plan. Und dann haben wir uns getroffen, also dann hat er mich gefragt, ob ich Bock hätte, ihn dabei zu unterstützen. Dann haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, was denn wer machen könnte und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass das quasi sein Regiedebüt wird, dass ich Kamera mache und Schnitt und dass wir auf diese Art und Weise den Film quasi zusammen machen. Und dann ja, sind wir eigentlich schon ins Machen gekommen. Wir haben das zusammen mit der Filmproduktionsfirma Port-au-Prince in die Wege geleitet, mit einer Producerin, die heißt Elil.
Warum bist du so nervös?
Bin ich das?
Ja.
Ich bewege mich immer.
Okay, aber so?
Mein ADHS.
Okay, lass das mal. Du machst mich ganz nervös, ich will dir ja zuhören.
Okay.
Ja,
und dann sind wir nach Lampedusa gefahren für ein bisschen mehr als eine Woche.
Das war das erste Mal, als du unterwegs warst, ne?
Genau, das war so der erste Drehblock. Mittlerweile sind wir bei Drehtag 39. Das waren eben die ersten Drehtage. Wir waren auch bei der Lesung, Tatort Mittelmeer, das war ganz der Anfang. Danach in Lampedusa, haben dort uns mit vielen AugenzeugInnen unterhalten zu der Problematik. Einer ehemaligen Rechtsanwältin aus Palermo, die ausgewandert ist nach Lampedusa und uns über den Friedhof geführt hat dort und ganz viele Geschichten.
Was über den Friedhof? Dem Friedhof der Menschen, die im Wasser nicht gerettet werden konnten?
Genau.
Da wirklich?
Ja, gibt es einen Friedhof auf Lampedusa.
Wo der ist nur für Menschen, die auf der See sozusagen das nicht überlebt haben?
Also ob der nur für so Menschen ist, weiß ich nicht. Aber es ist halt der Friedhof von Lampedusa. Und da vor der Küste von Lampedusa viele Menschen sterben, auf diese Art und Weise nimmt das einfach einen großen Raum ein auf diesem
viele Friedhof. Gräber?
Ja, also es ist ein großer Friedhof. Ja.
Krass.
Genau, und das sieht man dann auch in unserem Film. Dann haben wir einen Typen getroffen, der heißt Vito Fiorino, der damals eine Eisdiele hatte auf Lampedusa und hobbymäßig Fischer war, also eigentlich Angler eher, der mit einem Kumpel draußen auf dem Mittelmeer war und weil das Wetter so schön war, gesagt hat, komm, wir übernachten heute Nacht auf dem Meer, wir fahren nicht wieder rein und kommen erst morgen früh wieder zurück. Und es war eigentlich so ein romantischer Angelabend und der wurde dann gestört durch Schreie, die sie irgendwie gehört haben, von relativ weit weg. Und dann hat er sich daran erinnert, dass das internationale Seerecht vorschreibt, dass man Leute retten muss und hatte natürlich auch als Mensch sofort den Impuls, diese Menschen zu retten. Und ist dann mit einer Problematik konfrontiert worden, mit der Europa auch vorgibt, gerade konfrontiert zu sein, nämlich der Argumentation, das Boot ist voll, ich kann nicht mehr mitnehmen, es passen nur so und so viele drauf, damit ich noch die Sicherheit für mich selbst...
Sein Boot war
sein,
voll.
Sein eigenes.
Sein genau. eigenes, mit dem er unterwegs war.
Das heißt, er hat dann diese Leute, die er mitnehmen konnte, an Land gebracht und wollte natürlich sofort wieder rausfahren und die anderen auch retten. Und die Behörden haben ihm dann irgendwie verboten, wieder rauszufahren.
Wie?
Die haben ihn irgendwie daran gehindert, die anderen zu retten.
Also, da waren noch andere Leute. Wir reden von Leuten, die auf dem Schlauchboot waren, die von irgendwo geflüchtet sind.
Genau, von solchen Leuten reden wir. Und
boah, wie krass.
Und das hat ihn sehr traumatisiert, also dass er sich einfach... sozusagen, also er meinte, er konnte dann 2-3 Jahre danach eigentlich gar nicht richtig schlafen nachts.
Und was wäre denn passiert, wenn er doch gefahren wäre, um die zu holen?
Na, dann hätte er im besten Fall die alle gerettet. Was das, also, ja.
Was heißt denn, er darf nicht? Verstehe ich nicht.
Es gibt viele juristische und vorgeschobene staatliche Argumentationen, die manchmal auf subtile und manchmal auf ganz drastische Art und Weise Leute am Retten hindern. Und wie das in seinem konkreten Fall war, also warum er daran gehindert wurde, das müsste ich nochmal nachrecherchieren, beziehungsweise nochmal in meinem Material nachvollziehen, was wir ja selber aufgenommen haben mit ihm. Es war auf jeden Fall aber für ihn persönlich so ein Paukenschlag, dieses Erlebnis, dass da Leute... in so großer Zahl, in so lebensgefährlicher Lage unterwegs sind, wo er dann sogar mit einem Gefühl rausgeht, ja, ich hätte vielleicht alle retten können, aber konnte eben dann doch nicht. Und hat sich da wahrscheinlich selber auch Vorwürfe gemacht infolgedessen, obwohl das Problem natürlich nicht bei ihm liegt, sondern das Problem liegt da grundsätzlich darin, dass sich durch den politischen Wandel in Ländern wie Italien und Griechenland, das ist aber ja im Endeffekt bei uns nicht anders, sich einfach der politische Wille geändert hat gegenüber der Frage, ob zivile Seenot, ob Seenotrettung allgemein eine grundsätzliche Pflicht ist, die für jeden Menschen gilt, oder ob das eben eine Sache ist, die doch für manche Leute mehr gilt und für andere weniger.
Was schon eigentlich voll abartig ist.
Ja, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass oft mit dem sogenannten Pull-Effekt argumentiert wird. Also viele Menschen in Europa und auch sehr viele Leute in Deutschland glauben, dass dadurch, dass es zivile Seenotrettung gibt, Anreize geschaffen werden für Leute, sich auf den Weg zu machen von Libyen, weil man sagt, ich werde ja eh gerettet, die werden mich schon finden und dann fahre ich die ersten. Bullshit. Genau.
Also, das ist ja Bullshit. Warte mal, und dann habt ihr den interviewt?
Mhm.
Und der hat euch dann von seinem Paukenschlag erzählt?
Der, genau. Also wir haben mit ihm relativ viel Zeit sogar verbracht, also verglichen mit allen anderen ProtagonistInnen, die wir sonst so vor der Kamera hatten, sind mit dem irgendwie auch ein bisschen über die Insel geschlendert, haben uns ein paar schöne Küstenabschnitte zeigen lassen. Dort ist dann ein ziemlich krasser Satz gefallen, wo er irgendwie meinte, früher habe ich oft aufs Meer geschaut und da gab es einen Punkt, da hat das Meer zurückgeschaut. So, das hat er an so einem Felsen auf irgendeine Frage von Daniel geantwortet. Und wir dachten mir, oh, das ist ein sehr gutes Zitat. Das könnte sowas wie die Second Headline werden von dem Film oder so. Und dann haben wir auf Lampedusa einige Schiffswracks gesehen. Die habe ich auch von innen gefilmt. Da sieht man noch, was die Leute da hinterlassen haben oder womit die Leute da unterwegs waren. Wir waren verbotenerweise.
Was war das?
Von irgendwelchen Kinderschwimmflügeln über Benzinkanister, über irgendwelche Unterhosen, alles Mögliche, was Menschen so dabei haben. Dann haben wir uns dort mit einem Flugzeug getroffen, was zu Sea-Watch gehört. Es gibt so eine Organisation, die nennt sich Humanitarian Pilots Initiative, HPI. Die kooperieren mit Sea-Watch und kümmern sich um die zwei Flugzeuge Seabird 1 und Seabird 2. Und eins davon wird ab und zu von Omar geflogen, der, glaube ich, Professor für alte Geschichte in Zürich ist, aber auch irgendwann mal Jura studiert hat und ein ziemlich cooler Typ ist irgendwie, der, wenn andere Leute in Urlaub fahren und Freizeit machen, sich erstmal ins Flugzeug setzt, um nach Lampedusa zu kommen und sich dann in das Flugzeug von Sea-Watch setzt, um 12 Stunden lang jeden Tag über dem Mittelmeer zu kreisen und nach Booten zu suchen, die in Seenot geraten.
Krass.
Und der hat uns dann davon erzählt, hat uns auch darauf aufmerksam gemacht, dass dieser Aspekt, dass wenn du aus der Luft aufklärst, du ja oft nicht helfen kannst. Also du siehst wahnsinnig viel, aber du kannst selten direkt helfen. Also du kannst einfach über diesen langen Wellenkanal 16, der ja in der Seenotrettung der Kanal ist, eben wo Notfälle kommuniziert werden, über diesen Kanal kann er dann alle Schiffe im Umkreis informieren, alle möglichen Cargo-Schiffe oder andere NGO-Schiffe.
Sozusagen darauf aufmerksam machen,
genau.
Pass auf, da um die Ecke ist das,
genau.
Und das.
Genau, und er kann, ich glaube, er selber hat das Relay-Spielen genannt. Also er kann sozusagen der Typ sein, der beim Stille-Post-Spiel die Botschaft weiterträgt. Also er kann hin und her fliegen und Leuten erzählen, was jetzt gerade Sache ist und was getan werden muss. Und er hat natürlich auch die Möglichkeit mit dem MRCC in Rom. MRCC steht für Maritime Rescue Coordination Center, MRCC. Also das sind die Behörden, die aus Perspektive der Staaten das Seerecht einfordern und einhalten und kontrollieren und kommunizieren und die eigentlich, so ist das gedacht, die Rettung koordinieren, damit möglichst viele Leute gerettet werden. Also das ist eigentlich der Sinn von diesen MRCCs.
Mhm.
Das machen sie aber heutzutage nicht mehr, weil die Politik da eine andere Vorstellung davon hat.
Wie ja,
das
genau. Und lass uns mal, also erstmal danke für den Einblick, dass du uns jetzt ein bisschen so das Technische und auch die ganzen Fachbegriffe genannt hast. Aber ich will ja das Menschliche haben. Ich will So, ja. Ihr seid dann zurückgekommen und es war klar, okay, ihr macht jetzt das, ihr geht jetzt da mit auf so ein Schiff, richtig?
Genau.
Wir haben, also ich hoffe, du bist mir nicht böse,
Also wir haben zwischendurch noch, das ist vielleicht noch wichtig zu erzählen, uns auch mit einigen Leuten getroffen, die selber so eine Flucht erlebt haben. Wir waren
die gerettet worden sind.
Zum Glück, also die wir getroffen haben, ja. Wir waren in einem Erstaufnahmelager, also das, was man irgendwie, als wir Kinder waren, Asylantenheim genannt hätte. Und
war das ein Haus oder war das so ein Zeltlager?
Das war so ein Plattenbau. Das sah so ein bisschen aus wie so ganz, ganz alte, unangenehme DDR-Verwaltungsgebäude.
Und wahrscheinlich voll von Menschen.
Ja, ging. Also es war einfach, es war umzäunt. Man hat sich so ein bisschen...
Warum ist das umzäumt? Wie sind die da Gefangene?
Naja, einfach um das Rein-Raus da zu kontrollieren. Also Autos dürfen zum Beispiel nach 22 Uhr nicht drauf oder runterfahren. Also es ist so wie so eine Art betreutes Wohnen, was aber sehr eingeschränkt ist, weil die Leute haben ja auch meistens nichts anderes zu wohnen. Also die müssen sich ja da aufhalten, weil sie ja keine andere Infrastruktur haben. Sie dürfen aber in Deutschland auch nicht arbeiten, weil sie ja irgendwie für viele, viele Jahre einen Asylstatus prüfen lassen. Das heißt, diese Leute vegetieren dann da eigentlich mehr oder weniger vor sich hin. Und wir haben einen Menschen kennengelernt, zum Beispiel, der aus Somalia kommt, der irgendwie über 10 Jahre schon da lebt, in diesem kleinen Zimmer.
Und hast du ihn gefragt, ob sich das für ihn gelohnt hat?
Das hat er mir beantwortet, ohne dass ich da fragen musste.
Was hat er gesagt?
Er meinte, dass er jetzt eigentlich kurz davor ist, freiwillig zurückzugehen nach Somalia. Und egal, was ihm dann dort zustoßen wird, das ist ihm mittlerweile alles egal.
Ja, weil das ist ja kein Leben.
Genau. Und er wollte zuerst auch, hatte sich erst bereit erklärt, uns auch vor der Kamera was zu erzählen. Hat dann seine Meinung aber geändert, was absolut verständlich und zu respektieren ist. Und meinte, er will nur persönlich mit uns sprechen. Aber wir möchten nicht, dass die Kamera dabei an ist.
Entschuldigung.
Und dann hat er uns eben im persönlichen Gespräch gesagt, ja, es waren so viele Kamerateams schon da und ich war so oft schon Gegenstand von irgendeiner Reportage und es hat überhaupt nichts gebracht. Ich sitze hier immer noch alleine und ist eigentlich ein Gitarrist. Die Leute dort, seine Nachbarn quasi, haben über ihn gesagt, dass er ein sehr, sehr guter Gitarrist sei und ein ganz toller Typ. Und ja, ich glaube.
Warum ist er geflüchtet? Hat er euch das erzählt?
Also, ich glaube, wenn man aus Somalia flüchtet, dann ist das tatsächlich ungehört relativ klar. Also, da gibt es andere Länder, da ist es nicht so klar, aber ich glaube, bei Somalia, also, wenn man mal auf Wikipedia Somalia und die politischen Gegebenheiten sich reinzieht, dann stellt man fest, dass so, ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, aber so irgendwas zwischen 40 und 50 verschiedener kleiner Splittermilizen kämpfen da aktuell um den Vorsitz, um die Kontrolle des Landes. Und die gehen auch sehr, sehr brutal und sehr radikal vor. Die Infrastruktur und die Wirtschaft ist komplett im Keller. Und die einzige Industrie, die noch so halbwegs boomt in Somalia, ist eigentlich die Piraterie. Das heißt, es sind Schiffe, die europäische, asiatische und russische Handelsschiffe angreifen, indem sie da mit Maschinengewehren an Bord springen.
Aber ist das nachvollziehbar? Halt mich jetzt mal bitte nicht für naiv, okay? Ich meine, also...
Ich glaube, du hast einfach... Also du lebst in einem System, was einerseits religiös argumentiert totalitär ist. Also hier wird ein bestimmter Lebensstil vorgeschrieben, den du zu haben hast, weil du sonst da sowieso keine Chance hast zu überleben. Du bist ständig von konkreter Gewalt betroffen, weil es um dich rum kämpferische Auseinandersetzungen
gibt. Ja, okay,
also wenn du sozusagen on a daily base Leute mit Maschinengewehren auf der Straße siehst und die nicht wie in anderen Ländern...
Ja, aber flüchten und nicht dagegen kämpfen ist auch nicht der Weg.
Ja, du kannst aber nicht... Also es gibt ein paar Länder auf der Welt, wo ich einfach sagen würde, ich kann nicht von Menschen erwarten, diesen Kampf dort kämpfen zu wollen.
Welche Länder? Da hast du ja wahrscheinlich auch die Leute jetzt.
Ja, also ich würde sagen, da zählt Mali dazu, da zählt der Sudan dazu, da zählt Eritrea dazu, da zählt Somalia dazu.
Ist ja alles Afrika.
Das ist alles Nord- bis Ostafrika, genau. Das sind schon Länder, die glaube ich, besonders unzumutbar sind. Ich will nicht sagen, dass es dort keinen einzigen glücklichen Menschen gibt. Die gibt es dort bestimmt auch. Aber ich glaube, die Frage, warum und auf welche Art und Weise, die ist da sehr entscheidend.
Aber wäre es nicht hilfreicher, ich meine, nur eine Frage, ja. Ich will natürlich jetzt nicht das Thema umlenken, aber wäre es nicht hilfreicher, da anzusetzen, dass man da irgendwie das unter Kontrolle, na, warum lachst du? Dass man das da unter Kontrolle kriegt, ja. Anstatt dass die Leute flüchten,
also ich
wir irgendwelche Flüchtlingslager aufmachen, wo die Leute dann wie in Gefängnissen sitzen, ja. Obwohl sie doch eigentlich ein besseres Leben haben wollten.
Ich lache deswegen, weil das tatsächlich das Argument ist, was viele europäische PolitikerInnen regelmäßig benutzen. Das nennt sich dann im Fachjargon Fluchtursachen bekämpfen.
Ja, genau.
Das ist der offizielle Begriff. Und das ist, diese Diskussionen laufen meistens so ab, dass erstmal darüber diskutiert wird, wie kann man den Leuten helfen, die im Mittelmeer ertrinken, oder wie kann man den Leuten helfen, die es geschafft haben und im Land sind. Und dann merkt man, das ist alles ganz schön anstrengend zu beantworten. Und dann sagt man, lass uns lieber die Fluchtursachen bekämpfen. Und dann denken die Leute, die sich nicht so gut damit auskennen, dass jetzt richtig konstruktiv die Probleme angegangen werden. Aber in Wirklichkeit ist es eigentlich ein Code für, lass uns mal das Thema komplett zumachen.
Okay, geil.
Weil Fluchtursachen bekämpfen, das ist also rein faktisch, ist es weder das Interesse der Bundesrepublik Deutschland noch in direkter Reichweite einem Land wie Somalia in irgendeiner Weise zu diktieren, wie es zu leben hat.
Ja, das verstehe ich. Also ich sehe das Ganze durch so eine rosarote Brille.
Kann sein, weiß ich nicht.
So ein bisschen Barbie-mäßig. Das
sagst du jetzt.
So, das heißt, ihr wart dann da, ihr habt dann mit Flüchtlingen geredet und dann wart ihr ja dann aber auch, ihr seid dann nach Berlin gekommen, wir haben uns ja dann gesehen. Mhm. Und dann kam aber auch der Moment,
ja.
Wo ihr richtig auf ein Schiff mitgegangen seid.
Genau.
Und aktiv bei der Menschenrettung beteiligt wart.
Genau, das hatte den Hintergrund, dass wir nicht einfach so hätten mitkommen können, aus ganz pragmatischen Gründen, weil die Plätze einfach sehr begrenzt sind. Und grade,
auf diesen Hilfsbooten.
Genau, und gerade NGO-Boote, also all diese gemeinnützigen Organisationen, die leben ja zu einem Großteil von Spendengeldern. Das heißt, das wurde jetzt nie so oft mit uns besprochen, aber das ergibt sich irgendwie aus der Logik, dass ich jetzt nicht meinen Dokumentarfilm dort drehen kann, der dann, für den ich sogar eine Gage bekomme, während Spender mein Essen bezahlen, was ich dort esse. Ne? Also weil warum sollen die meinen Dokumentarfilm bezahlen?
Ja, verstehe ich.
Das heißt, dass auch auf der Grundlage mussten wir irgendeine Basis schaffen, dass irgendwie alle was davon haben und dass das eben gut funktioniert hat. Das haben wir geschafft. Das hat auch erstmal bedeutet, dass wir wirklich sehr, sehr viel zu tun hatten. Ich will jetzt nicht sagen mehr als die anderen, weil ich glaube, jeder hat dort ganz, ganz viel geleistet. Und en Detail kann ich das auch vielleicht nicht so gut einschätzen, was da wer wie ausführlich getan hat. Ich weiß bloß, alle haben sehr, sehr viel zu tun. Alle sind irgendwie an ihre Grenzen gegangen und ich kann schon mal vorwegnehmen, das war auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Team oder wie man eben auf dem Meer sagt, eine ganz tolle Crew. Also wir haben das zusammen mit der Organisation SOS Humanity getan, die relativ jung ist. Also die Organisation gibt es seit circa 2 Jahren. Ich hatte subjektiv den Eindruck, dass der Name Humanity nicht nur ein Name ist, der gut klingt, sondern dass es tatsächlich auch gelebterweise das Ziel dieser Organisation ist, diesen Aspekt der zu Ende gedachten Menschlichkeit von dem Moment der Rettung bis zum Anlandgehen der Geretteten wirklich zu Ende zu denken und zu Ende zu praktizieren, ernst zu meinen und glaubhaft zu leben. Und das fand ich sehr beeindruckend, dass die das eben meiner Meinung nach wirklich geschafft haben. Was nicht heißt, dass die anderen Hilfsorganisationen...
Die kennst du ja auch nicht alle.
Nee, die kenne ich nicht alle. Ich habe mich halt so ein bisschen informiert und kann mir einfach aufgrund der Recherche vorstellen, dass es da, was Abläufe angeht, qualitative Unterschiede gibt und glaube, dass ich da wirklich ein ganz, 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 ganz tolles Umfeld erwischt habe, um mir das beibringen zu lassen, wie das geht. Das wollte ich einfach nur sagen.
Finde ich gut. Das heißt, ihr wart dann auf dem Schiff?
Genau, wir waren dann auf dem Schiff, hatten dann erstmal eine Woche
Also du warst dann Training. Auf dem Schiff, um Menschen in Seenot zu retten, um Flüchtlinge zu helfen.
Genau, also ich meine, technisch gesehen wissen wir ja vorher nicht, ob da irgendjemand auf der Flucht ist oder was auch immer. Für uns ist sozusagen das Kriterium, dass die Kriterien der Seeuntauglichkeit oder der Schiffbrüchigkeit gegeben sind. Und dazu zählt eben zum Beispiel das Nichtvorhandensein von Rettungsequipment an Bord der Schlauchboote. Dazu zählt fehlende...
Waren es nur Schlauchboote, die man rettet? Also sind das nur Schlauchboote?
Es gibt mehrere Arten. Die häufigsten vier Arten, also ich glaube, die häufigste Art sind Schlauchboote. Dann kommen ab und zu Holzboote vor, heutzutage noch relativ selten, aber früher sehr häufig gab es diese libyschen Eisenboote. Also uns wurde davon erzählt, ich kann das jetzt einfach nur wiedergeben. Okay. Und dann weiß ich auch von Gesprächen auf Lampedusa, dass es auch diese Fiberglass-Boats gibt mit teilweise zwei Außenbootmotoren, die so... wenn man es jetzt ein bisschen zynischer ausdrücken möchte, so ein bisschen die Deluxe-Variante einer Flucht sind. Also wo man dann von Tunesien bis Lampedusa tatsächlich in 5 Stunden oder so fahren kann und auch ein relativ sicheres Reisen hat, weil das Boot so schnell ist, dass es eben viel stabiler im Wasser steht. Ne? Okay. Also da ist dann die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch, dass man da irgendwie verunglückt. Und das kostet dann auch sehr viel mehr. Deswegen habe ich gesagt Deluxe-Flucht, weil die Familien dieser Leute, die dann auf diesen Booten sitzen, so wahnsinnig viel Geld dafür ausgeben, dass sie auf diese Art und Weise darüber fahren können. Dass das eben einfach ein großes Ding ist. Genau, also das sind so die vier wahrscheinlichsten Arten von Booten. Mhm. So. Und wir hatten aber auf unserer Rotation, wie man das nennt, zwei Schlauchboote.
Und wie war das? Du warst da auf dem Boot, du hast dein Training absolviert, was du natürlich machen musstest, um zu wissen, wie du dich zu verhalten hast.
Genau, und das da.
Wie du helfen kannst, vermutlich auch.
Da, also dem kann ich nur hinzufügen, dass das war auch unser Feedback, unser internes, dass uns quasi der Informationsgehalt oder die Dichte an Training fast zu hoch war. Und ich würde mich jetzt eher als ein Mensch bezeichnen, der doch relativ lernbereit ist und auch sehr aufnahmefähig ist.
Ja.
Und trotzdem habe ich gemerkt, dass das schon an so eine gewisse kognitive Grenze stößt, was ich aber auch total genossen habe. Also das war jetzt überhaupt nicht schlecht, aber viel mehr wäre eben nicht gegangen. Also für alle, die glauben, dass das so eine Feel-Good-Nummer ist, wo man nebenbei auch noch was Gutes tut und ansonsten das Meer genießt, das stimmt, zumindest was das Arbeitspensum angeht, nicht. Das Krass. Ist tatsächlich richtig harte Arbeit. Das ist aber auch gut so und fühlt sich sehr, sehr gut an. Und es gibt ja nichts Schöneres, als wenn man nachts gut schlafen kann, obwohl das Schiff schaukelt, einfach weil man durch körperliche und kognitive Arbeit so müde ist, dass das alles von selbst sich quasi klärt. Dann hatten wir auch wahnsinnig gesundes Essen an Bord. Nicht nur, weil es vegan war, was jetzt nicht per se meine empfohlene Ernährungsweise ist, aber eben vielleicht auch. Aber weil es auch einfach so geil geschmeckt hat und super gesund war.
Und auch kein Alkohol, hast du erzählt. Keine
genau, ungesunden. Es gab 3,5 Wochen logischerweise kein Alkohol, weil wir uns ja ständig in potenziellen Rettungssituationen befunden haben könnten. Und dann ist es natürlich wichtig, dass alle beim vollen
Verstand sind.
Bei vollem Verstand sind und im Besitz aller Kräfte. Genau.
Du hast einen Zug gemacht. Yay!
Ich habe einen Zug gemacht, ja. Ich habe auch.
Das war gerade ein bisschen Spaß.
Ich hab auch davor. Es ist lustig, dass ich immer hier über meinen Konsum spreche. Das ist, war mir eigentlich schon vorher klar, dass das heute wieder passiert.
Nein, gar nicht. Um Gottes Nein. Und bitte nicht.
Nee, aber es war auch unmittelbar davor eigentlich schon so, dass ich mich seit längerer Zeit versuche, ein bisschen gesünder zu verhalten. Und das hat natürlich dort extrem geholfen, weil da gab es dann überhaupt keine
Diskussion. Wie war das dann? Wo warst du und wie hast du mitgekriegt, dass ihr wart ja dann auf dem Wasser, auf offenem Meer und ist es passiert, dass es dann hieß so, alles klar, wir müssen jetzt hier ein Boot retten?
Das, also erstmal heißt es, alles klar, wir kommen jetzt in das Gewässer, wo Boote in Seenot deutlich wahrscheinlicher werden. Mhm. Ne? Also das heißt,
aber ihr wurdet nicht von Flugzeugen irgendwo hingelotst?
Auch. Okay. Auch später dann, aber am Anfang begann alles erstmal mit einem Lookout. Ein Lookout bedeutet, dass auf dem sogenannten Topdeck, das ist quasi das Dach über der Brücke, was wiederum eine Plattform ist, auf der man stehen kann mit einem Geländer. Dort gibt es so Abstützmöglichkeiten für die Arme und auf den stützt man sich ab und hält ein Fernglas und mit dem beobachtet man den Horizont eigentlich. Also zumindest.
Also so wie auf der Titanic, wo die Leute nach Eisbergen Ausschau gehalten haben,
genau.
Habt ihr nach Schlauchbooten Ausschau gehalten.
So ist es. Und was viele nicht wissen, ist, dass dieser räumliche Unterschied der Höhe einen erheblichen Unterschied macht darüber, wie weit man sehen kann. Es gibt noch irgendwie ein, zwei andere physikalische optische Effekte, die damit zusammenhängen, dass man eben aus 15 Meter Höhe oder 20 Meter Höhe ein ganz anderes Sichtfeld hat als aus 10 Meter Höhe oder
ja,
aus 8 Meter. Es ist eigentlich total logisch, aber wenn du mal merkst, wie viel weiter du gucken kannst, weil du es durch ein Fernglas checkst, dann staunst du. Und das kann ich jedem nur mal empfehlen, wenn er auf so einem Schiff ist. Vielleicht, wenn ihr mal eine Kreuzfahrt macht oder so, geht mal auf die verschiedenen Decks und benutzt dort ein Fernglas. Das ist ziemlich abgefahren, dieser Effekt. Das hat auf jeden Fall ganz, ganz großen Spaß gemacht. Es hat auch was unheimlich Meditatives. So 2 Stunden einfach mit dem Fernglas ganz, ganz ruhig am Horizont den Blick schweifen zu lassen. Und irgendwann gibt es dann diesen Moment, da erkennt man was. Man kann es erstmal nicht identifizieren. Zumindest wir Anfänger konnten das schon mal gar nicht identifizieren. Gibt dann natürlich ganz erfahrene alte Hasen, wie zum Beispiel unseren Search and Rescue Koordinator Dragos, der einfach sehr, sehr geübt war und dann innerhalb kürzester Zeit schon eine relativ gute Risikoabschätzung machen konnte. Lohnt sich das jetzt, dahin zu fahren? Ist das ein Boot mit Menschen? Ist das ein Boot ohne Menschen? Welche Art von Boot ist es? Und so weiter und so fort. Mhm. Das konnte der sehr gut ausmachen. Ja, und dann meldet man das der Brücke, man gibt einen Funkspruch auf dem internen Kurzwellenkanal, 12 war das bei uns, ist wahrscheinlich immer so, und meldet dann der Brücke, dass man ein Objekt gesehen hat und sagt dann auf so und so viel Uhr, ne, wie man das auch, keine Ahnung, vom Militär kennt oder anderen Organisationsabläufen, gibt man dann quasi Gradzahlen als Uhrzeit an und dann weiß der Captain, inwiefern der Kurs geändert werden muss. Mhm. Und dann merkt man, dass der Kurs geändert wurde und dann korrigiert man das nach und sagt, jetzt ist es nicht mehr 2 Uhr, sondern noch 1 Uhr. Und dann wird weiter korrigiert, solange bis man auf Kurs ist. Und dann wird meistens auch die Geschwindigkeit des Schiffs erhöht, weil man
weiß. Wer war das bei euch, der da was gesehen hat?
Also wir haben alle irgendwann mal irgendwas gesehen,
ja.
Aber derjenige, der das Boot gefunden hat, was wir dann gerettet haben, war Luis, unser Human Rights Observer.
Ja.
Sehr cooler Typ.
Und wie war das für dich? Warst du aufgeregt? Warst du nervös, als es dann hieß, okay, wir haben da jetzt was gefunden?
Ja, also ich glaube, da waren wir alle aufgeregt, weil das so ein bisschen, ich weiß nicht genau warum, für mich kam das irgendwie überraschend. Ich glaube, weil ich irgendwie.
An wie vielen Tag war das?
Ich glaube, ich hatte gerade auch so einen Nap gemacht oder so, weil ich dachte, jetzt nochmal kurz schlafen, bevor es dann so richtig spannend wird.
Ja.
Und dann war ich, glaube ich, überrascht davon, dass es dann so schnell spannend wurde.
An wie vielen Tag war das?
Das war am. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber wir sind losgefahren und dann irgendwie 2 Tage später ging es los.
Ging's
also
los.
So am ersten, zweiten Tag, als wir richtig im Einsatz waren, war es schon soweit. Genau.
Und dann?
Und dann sind wir da hin und das Boot war aber noch sehr, sehr weit entfernt und unser Schiff war, also es ist schon relativ schnell, seitdem es aus dem Dry Dock zurück ist, wie mir erklärt wurde und die ganzen Muscheln alle entfernt wurden, seitdem kann es 11 Knoten fahren, wenn mich nicht alles täuscht, was irgendwie so ein bisschen mehr als 20 km/h ist. Und das war dann aber nicht schnell genug, um da eben innerhalb von wenigen Minuten zu sein, sondern das ist dann eben trotzdem noch eine Reise, bis man dann eben an diesem Punkt ist, den man da am Horizont gesehen hat. Das heißt, dass man dann ab einem gewissen Punkt die sogenannten Rips launcht. Das sind kleine Schnellboote, die von so einem Kran aufs Wasser gehoben werden. Und dann verteilen sich die beiden Rettungsteams auf die beiden Rips. Die heißen Tango und Bravo. Das größere Rip heißt Bravo.
Warst du da drin?
Ich war auf dem kleineren Rip, auf Tango. Ja. Genau. Und ich hatte ja da eben auch die Aufgabe, mit meiner Kamera zu dokumentieren, was wir dort erleben. Was einerseits natürlich sinnvoll ist für den Kanal von SOS Humanity, damit die Leute informiert werden darüber, was die Organisation tut und auch was die aktuelle Lage auf dem Mittelmeer ist. Und dann hat es natürlich noch den juristischen Grund, dass wenn die Organisation sich zum Beispiel vor Gericht rechtfertigen muss, weil zum Beispiel ein Fall, der auch vor kürzerem passiert ist, die sogenannte libysche Küstenwache behauptet, dass die Humanity 1, also das Schiff von SOS Humanity, auf eine illegale Art und Weise in eine Rettung eingegriffen hätte, was nicht so war, sondern das Gegenteil war der Fall. Und das kann man eben nur beweisen, wenn man alles dokumentiert. Wenn
machen
man alles
die das filmt. Immer? Dokumentieren die da immer alles?
Das machen die immer. Das machen die aus genau dem Grund immer. Das ist ganz doll wichtig, weil sonst genau diese Organisationen halt schnell in die Pfanne gehauen werden. Ne? Also das ist ja das Zynische und Perfide an der Situation, dass die Leute, die eigentlich eine Lücke schließen, die der Staat nicht schließen will, weil es gerade diesen politischen Willen nicht gibt, diesen Leuten zu helfen, dass es sozusagen Freiwillige gibt, die diese Lücke schließen und dafür bestraft werden mit so kleinen Gemeinheiten. So.
Okay, ich will jetzt das Spannende.
Ja,
so, du sitzt dann da auf diesem Boot, du fährst dann dahin, machst die wahrscheinlich in die Hosen, weil du weißt nicht, was passiert. Es können ja auch irgendwelche Menschenfresser sein? Nein, aber ich meine, ey, du weißt ja nicht, was dich erwartet. So ist doch so. Was denn los?
Genau, also ich weiß tatsächlich nicht.
Die können nett sein, die müssen aber nicht nett sein, die da sitzen. Es hätten ja auch Piraten sein können, die euch verarschen.
Das stimmt. Und nach dem, was wir gelernt haben, auch in unseren Trainings, sind die natürlich auch nicht immer alle nett. Also so. Das ist völlig, völlig unterschiedlich. Die meisten wollen gerettet werden, aber nicht alle.
Wie, die wollen sterben?
Naja, was heißt, die wollen sterben? Es gibt ja auch Leute, die glauben, dass so, wie sie da ausgerüstet unterwegs sind, ausreicht. Und die denken, wir sind ja eh bald am Ufer. Und die dann Schiss haben, dass wir entscheiden, wo sie hingebracht werden. Und das wollen
sie. Aber die wollen selber entscheiden, wohin sie kommen. So. Und wäre das denn so? Ist das so? Um es abzukürzen?
Es ist tatsächlich so, dass die Rechtslage gerade so ist, seit spätestens 2 Jahren, dass wenn wir Leute retten, wir verpflichtet sind, uns vom MRCC Rom oder eben Malta den sogenannten Port of Safety zuweisen zu lassen. Und das bedeutet dann, dass weder wir noch die Geretteten sagen können, wir wollen aber woanders hin, sondern wir sind dann
ist das so.
Vom Gesetz verpflichtet.
Also du sitzt jetzt in diesem Boot, du nimmst das alles auf, ja, für was auch immer, ja, und fährst dann auf dieses Boot zu. Und ja, dann, was denkst du? Was hast du gedacht?
Beim ersten Mal habe ich witzigerweise an meine Kollegen auf dem RIP gedacht und habe so ein bisschen mir gewünscht, dass sie möglichst nah bei sich selbst sind. Also dass die Nervosität, die ja jeder irgendwie empfindet, dass die so umschlägt in so einen stoischen Fokus. Weil ich finde immer, in solchen Situationen braucht man das. Also alle Schnellschüsse, alles Unkoordinierte kann dann sofort zu einer tödlichen Situation führen. Deswegen habe ich eigentlich in dem Moment mich immer nur gefragt, weil ich technisch am wenigsten sozusagen zu tun hatte, außer meinem Job zu dokumentieren, wie kann ich vielleicht dazu beitragen, dass sich alle anderen auf meinem RIP gut fühlen, so, und sei es nur, dass ich eine Information weitergebe oder dass ich jemandem sage,
mein Max,
du könntest jetzt noch das und das machen. Da war ich dann bei der ersten Rettung auch nicht ganz so stolz auf mich, weil ich, wie du schon sagst, so fast versteinert war, dass ich...
Ich finde, du kannst stolz auf dich sein. Du hast an die anderen gedacht, du hast an deine Kollegen gedacht. Du
genau, aber worauf ich hinaus wollte, ist, bei der zweiten Rettung ist es mir dann auch gelungen, das sinnvoll umzusetzen.
Okay, aber da sind wir ja noch nicht. Wir sind nur bei der ersten. So, ja, dann fährst du auf dieses Schiff zu und ja, dann ist da wirklich ein Schlauchboot auf dem Wasser.
Genau.
Irgendwo um nirgendwo.
Genau, und in beiden Malen bei uns war es so, das werdet ihr dann, wenn ihr in der ARD einschaltet und euch den Film anguckt, werdet ihr noch sehen. Beide tatsächlichen Rettungen, die nicht Trainings waren, haben in der Nacht stattgefunden.
Nein, nix Training, das war echt.
Genau, das war echt. Genau.
Du bist dann da nachts losgefahren und genau, jetzt also der Moment...
Wir sind in der Dämmerung losgefahren und wir sind gefühlt war es eine halbe Stunde. Man müsste mal irgendwie ins Protokoll gucken, wie lange wir da wirklich unterwegs waren. Aber es hat sich angefühlt, als wäre es eine halbe Stunde gewesen, sind wir mit Vollspeed dieser Schnellboote.
Es war
da,
mehr, weil ihr einfach...
Wahrscheinlich war es weniger, aber es kam mir halt wie eine Ewigkeit vor.
So. Ach so, okay. Dann kommst du da an, dann stehst du vor einem Schlauchboot.
Dann kommst du da an und stehst vor einem Schlauchboot und dann ist auf einmal so eine ganz, ganz große Ruhe da, weil...
Auch die Leute im Boot waren ruhig?
Ja.
Die hatten wahrscheinlich Angst, oder?
Die Leute im Boot in dem Fall wussten erstmal nicht, wer wir sind. Also die waren uns erstmal weggefahren, weil sie Angst davor hatten, dass wir eventuell die sogenannte libysche Küstenwache hätten sein können. Und für die Leute, die das nicht wissen, das bedeutet dann in vielen Fällen, dass man in einen Folterknast gesteckt wird,
was?
Dass die Familie, die Angehörigen erpresst werden.
Also warte mal, dann, stopp, dein Ernst?
Ja, mein Ernst. So,
also die libysche Küstenwacht ist da unterwegs, catcht die ein und dann...
Die libysche Küstenwache kooperiert mit dem Rettungskoordinationszentrum Libyens und die wiederum kooperieren... auch mit Menschenhändlern und auch mit den Gefängnissen, wo die angeblichen zu Bestrafenden irgendwie...
Für was bestrafen? Also, dafür, dass sie flüchten?
Ja, also es gibt quasi semi-offizielle und komplett offizielle Mandate der EU, dass sogar diese Organisationen finanziell unterstützt werden. Die Boote, auf denen die unterwegs sind, sind ausrangierte italienische Küstenwache-Schiffe. Also es gibt da eine direkte Verbindung zu Europa. Und das sind...
Die tarnen sich als Italiener?
Nein, die tarnen sich nicht. Die sagen, wir sind die libysche Küstenwache.
Aber auf italienischen Booten?
Die werden umlackiert. Die sind dann grau und da stehen Typen mit Kalaschnikows drauf.
Die nehmen dich dann mit in ihren Knast, da misshandeln sie dich und dann wollen sie noch von deiner Familie Geld dafür haben, dass du bei denen im Knast sitzt?
Genau, es gibt auch sehr viele Fälle von...
Warte mal, woher weißt du das?
Na, also die Leute, die bei uns an Bord sind, die dann teilweise stark traumatisiert sind, teilweise total hasserfüllt sind und sagen, sie hassen kein Land auf der Welt so sehr wie Libyen und sie wollen, dass alle Libyer sterben. Also ich habe sehr viele radikale Aussagen auf jeden Fall über dieses Land.
Echt?
Und die Leute gehört. Und das denkt sich so in der Dichte die Menge der Menschen nicht aus.
Das hat sich auch zu sehr geähnelt, die Storys, oder was?
Ja, natürlich. Also das ist, du kannst
Boah,
so viele...
Das ist krass. Du erzählst voll lange über irgendwelche Abkürzungen und Bedeutungen ja, und so, jetzt sind wir schon eine Stunde am Reden und jetzt kommt erst das Interessante,
so
Mann.
So funktioniert mein Gehirn, das weißt
ja,
du.
Ja, Mann, super,
ja
toll. Ja, nee, schneide ich natürlich nicht.
Ja.
So, warte mal.
Ja.
Dein Ernst?
Ja, natürlich.
Wusstest
genau.
du das vorher?
Ja, weil ich mich für den Film natürlich recherchemäßig informieren musste. Ich wusste es natürlich nicht
in dem Ausmaß
und in dieser Konsequenz und in der Dichte. In dem Zusammenhang kann ich euch da draußen auch einen Spielfilm sehr ans Herz legen, weil er einfach sehr lehrbuchmäßig diesen kompletten Weg, den man aus subsahara-afrikanischen Ländern über Mali, Libyen, dann das Mittelmeer bis nach Europa zurücklegt, mit all seinen Gefahren.
Ja, okay, Tücken. Wie heißt der Film?
Der heißt Io Capitano, ich Kapitän.
Okay.
Kann man irgendwie bei Apple TV oder
also
sonst
wo kurz.
Gucken.
Wir beide, wir kennen uns schon sehr lange.
Mhm.
Wir sind mehr als nur Freunde. Ich darf so mit dir reden. Ich bin auch nicht unhöflich, weil ich dir ins Wort falle.
Mhm.
Ich weiß nur, dass du gerne und ich liebe es, dir zuzuhören. Aber ich will halt, okay, nur ich möchte jetzt nicht so unsympathisch rüberkommen. Nicht, dass ich dich hier zu irgendwas dränge. Oder
also ich habe hier das Ziel, den Dauerrekord zu brechen. Also nicht nur die meisten Folgen, sondern auch die längsten. Deswegen
nutze
ich
aber wir wollen ja natürlich, dass die Leute dranbleiben und sich das alles anhören.
Na, das werden die schon machen.
Ja, das glaube ich auch. Das heißt, die hatten Angst, dass ihr diese Libyer seid oder irgendwas in die
genau.
Richtung. Weil das wird sich ja auch rumsprechen wahrscheinlich unter denen.
Genau, und dann war es wohl so, das hat mir einer der Geretteten erzählt, dem ich das auch absolut glaube, weil es, so wie er das geschildert hat, komplett plausibel klang für mich, der dann irgendwie meinte, dass er zu demjenigen, der am Motor saß und das Boot gesteuert hat, dann sagte, okay, es ist vorbei, hör jetzt auf, lass uns nicht wegfahren. Egal, wer die sind, egal, was die wollen, das wird schon nicht schlechter sein als das, was wir jetzt hier gerade erleben. Und das war dann vielleicht für einen kurzen Moment so eine Sekunde des Ergebens und dann aber eben auch ganz schnell das Aufatmen, weil wir natürlich gesagt haben, wir sind Europäer, wir wollen euch helfen, wir bringen euch nach Europa, keine Sorge, wir bringen euch nicht nach Libyen. Das sind dann natürlich die ersten Sätze, die dann fallen.
Was hast du da gesehen, als du an dieses Boot rankamst? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, du musst dir das so vorstellen, also beim ersten Boot waren das ja 43 Menschen, die ganz dicht an dicht in einem kleinen Boot zusammengequetscht quasi das füllen. Also stell dir einfach vor, du hättest jetzt eine absurde Geburtstags- und Geburtstagspartyspiel und das Spiel wäre, wie kriegst du so viele Menschen wie möglich auf ein Schlauchboot, ohne dass du sie stapelst. Also sie lagen natürlich nicht übereinander, sondern die saßen nebeneinander. Und so viele Menschen musst du dir vorstellen.
Also wirklich so Konservendose?
Richtig, Konservendose.
Und genau. Menschen, also Männer, Frauen, Kinder oder was war das?
Das waren sehr viele Männer. Das waren aber auch Frauen. Ich will jetzt nicht lügen, vielleicht waren das so 6 bis 8 Frauen.
Bei 40
oder,
Leuten?
Ja, oder 5 Frauen.
Das ist auch
oder
krass,
so.
Oder?
Genau, und dann war es auch ein circa 3-jähriges Mädchen. Ja.
Und in was für einem Zustand waren die? Woher kamen die? Wie lange waren die schon unterwegs?
Die Leute kamen aus unterschiedlichen nordafrikanischen Ländern und das waren jeweils nationalitätsbezogene Gruppen von 5 bis 7 Leuten. Eigentlich alle irgendwie bedrohten nordafrikanischen Länder durch die Bank weg. Demzufolge auch eine große Diversität angesprochenen Sprachen. Keine kulturelle Dominanz von irgendeiner ethnischen Gruppe, sondern wirklich relativ ausgewogen.
Und die habt ihr dann abgeschleppt, oder was?
Die haben wir nicht abgeschleppt, nein, weil ja deren Boot nicht seetauglich ist. Das heißt, wenn wir das jetzt einfach hinter uns herziehen würden und die dabei dann ertrinken, dann wären wir ja sogar schuld irgendwie. nee, das macht man so nicht. Sondern was man dann tut, das haben wir in den Trainings gelernt, man fährt mit dem RIP seitlich an das Schlauchboot. Es waren Schlauchboote, deswegen macht man das seitlich. Bei einem Holzboot würde man von hinten ranfahren, haben wir gelernt. Und dann gibt es Kommandos unter uns auf dem RIP und Kommandos an die Gruppe. Das Crowd Control. Also
in welcher Sprache?
In der Sprache, von der man glaubt, dass sie sie verstehen.
Was
und
ist
in
das?
Der Sprache, von der wir glauben, dass wir sie sprechen
Was denn?
Können.
Was
und
denn?
Das ist oft auf dem Mittelmeer, beginnt man mit Arabisch, weil einfach die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass irgendwer auf dem Boot ist, der Arabisch spricht.
Echt?
Ja, was? Da hatten wir unseren Cultural Mediator Faris dabei.
Und hat da jemand Arabisch gesprochen?
Ja, also irgendjemand hat immer Arabisch gesprochen.
Echt?
Klar. Aber auf unserer zweiten Patrouille, wo 51 von 71 Menschen aus Eritrea kamen, haben sehr viele zum Beispiel Tigrinya gesprochen.
Was
die Sprache,
das?
Die man in Eritrea spricht.
Ach so ein Akzent.
Nee, ist kein Akzent, das ist wirklich eine eigene komplexe Sprache. Man spricht, glaube ich, in Eritrea auch noch, also es gibt noch 7, 8 andere Sprachen auch in Eritrea und Tigrinya ist einfach die verbreitetste Sprache.
Sag sozusagen. Mal was, kannst du was sagen?
Nö, kann ich nicht, tatsächlich. Nee. Aber Soljana kann was sagen. Die ist ja, kommt ja aus Eritrea.
Okay, herzlichen Glückwunsch. Ja. Ey, echt? Hier in meinem Podcast? Ja. Wirklich jetzt?
Ja, warum nicht?
Alles klar. Ihr habt die dann zu eurem Boot manövriert?
Genau, wir haben die dann einzeln an Bord unserer RIPs genommen. Auf Tango passen so circa 9 bis 11 Menschen. Auf Bravo passen etwas mehr. Wir sind aber relativ konservativ an die Sachen rangegangen und haben das Boot nicht überfrachtet, sondern sind lieber einmal mehr gefahren, weil auch einfach die Leute teilweise nicht ganz, also die Crowd Control war so ein bisschen schwierig, weil ein paar Leute wiederholt aufgestanden sind oder irgendwas gerufen haben und nicht direkt auf unsere Ansprache reagiert haben.
Warum?
Sondern, naja,
aggressiv oder?
Ich glaube, das ist dann, wenn du so eine Situation hast, dass sehr viele verschiedene Gruppen gemeinsam auf so einem Boot sitzen und die einen verstehen dich besser, weil sie deine Sprache sprechen, mit der du die Ansprache gemacht hast, und die andere Gruppe versteht dich nicht so gut in dem Moment, dann gibt es in dem Moment schon Gefälle des Vertrauens, weil die einen haben die Informationen schon verstanden, die anderen nicht. Und die anderen wollen sich aber genauso gewertschätzt fühlen, wollen genauso gerettet werden und bringen das dann zum Ausdruck, indem sie einfach irgendwas machen, wo du dann drauf reagieren musst. Ganz simples menschliches Verhalten.
Krass.
So, und bei der zweiten Patrouille gab es zum Beispiel auch einen, der stand dann da in so einer Jacke mit einer Beanie auf und hat auf einmal mit mir auf Deutsch geredet. Meinte, ich komme übrigens aus Deutschland und ich musste einfach lachen in dem Moment.
Kam der wirklich aus Deutschland?
Also er kam nicht aus Deutschland, der hat mal 3 Jahre in Freiburg gelebt. Und ja, lange Story, passt jetzt vielleicht nicht komplett in diesen Podcast, aber das fand ich auf jeden Fall total absurd, dass er auch, ich weiß nicht genau, was man so denkt in dem Moment, wenn man sagt, ich komme aus Deutschland, ob man dann irgendwie bevorteilt wird, ob man dann zuerst von Bord gehen darf.
Voll bescheuert eigentlich. Wie ist denn das?
Der war aber das war wirklich ein Mensch, der dann, ich glaube, der war mental sehr stark unter Druck und hatte schon sehr, sehr viel Schlimmes erlebt und war auch die ersten 2 Tage ein bisschen schwierig und hinten raus war das ein ganz, 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 ganz dankbarer, also ich sage das nicht, weil ich darauf hinweisen möchte, dass er so dankbar ist, weil wir haben das nicht gemacht, was wir machen für Dankbarkeit, das ist nochmal ganz wichtig zu sagen, sondern wir haben es gemacht, weil wir glauben, dass es genau das Richtige ist, das zu tun. Warum ich das in Bezug auf ihn sage, ist, weil ich einfach erstaunt war, wie Menschen ihre Persönlichkeit über 48 Stunden komplett um 180 Grad changen können. Vielleicht, weil sie irgendwas erkannt haben, weil man merkt, das ist so eine durchrüttelnde, alles umwälzende Erfahrung, so eine Flucht, dass eben auch sowas mental passieren kann. Das war einfach nur der Punkt, den ich gerade machen wollte.
Waren da Leute verletzt auf dem Boot?
Ja.
Was also, waren das für Verletzungen?
Also häufige Verletzungen bei dieser Art von Rettung sind sogenannte Fuel Burns, also Benzinverbrennungen an der Haut. Also die Leute, die in der Nähe des Motors sitzen oder die Leute, die weiter in der Mitte der Schlauchboote zum Beispiel sitzen, wo das Wasser
sind
sich dann bildet.
Plätze.
Naja, das sind aber auch die scheinbar sichereren Plätze. Also die meisten Leute, die auf diese Boote steigen, waren ja vorher, also viele können nicht schwimmen, besonders Menschen aus Subsahara-Ländern haben nie gelernt zu schwimmen. Viele kennen diese Situation auf dem Boot nicht. Viele sind das erste Mal überhaupt in ihrem Leben am Meer. Das gibt's auch.
Verrückt.
Und die denken dann, dass in der Mitte des Bootes der sicherste Ort ist. Ne? Also ist ja erstmal, würde man ja auch denken.
Ja,
je weiter
logisch.
Ich, so. Was sie aber vielleicht nicht wissen, ist, dass dort halt sich das Wasser sammelt. Das heißt, du sitzt dann irgendwann, wenn diese Überfahrten sehr lange dauern, sitzt du irgendwann in so einer toxischen Suppe aus Benzinresten und Wasser und allem anderen, was da noch so schwimmt. Was dann eben, wenn du da dem lange ausgesetzt bist.
Wie lange sind die denn da unterwegs?
Naja, also ich habe ja vorhin gesagt, dass der absolut denkbar schnellste Weg 5 Stunden
ja,
sind.
Ja, mit diesem Deluxe.
Und wir haben auch Fälle in unserer Recherche gehört von über einer Woche. Also
Wahnsinn.
Wir haben, also ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wer diesen erbärmlichen Rekord der längsten Flucht irgendwie hält, aber ich weiß, ich habe...
Ohne Essen, ohne Trinken.
Naja, die haben ja teilweise auch Nahrung in irgendeiner Form dabei, man hat auch Wasser irgendwie dann dabei.
Ihr habt die dann mitgenommen auf euer Schiff? Da habt ihr dann wahrscheinlich Erstversorgung gemacht?
Ja,
und
genau.
Essen
also,
haben die auch gekriegt?
Natürlich. Also an Bord der Humanity 1 gibt es 2-mal pro Tag Essen für alle. Das ist
und wo schlafen die dann? Draußen an Deck oder was?
Die schlafen draußen an Deck tatsächlich. Was einfach, also hat verschiedene Gründe. Ich bin da auch gedanklich drüber gestolpert am Anfang, kann es aber komplett nachvollziehen, wieso das eben der Modus ist, der nach Abwägung aller Aspekte komplett im Verhältnis steht und den ich auch als absolut angemessen bezeichnen würde. Und,
was denn?
Naja, die Argumente sind, was machst du, wenn du 20 rettest? Was machst du, wenn du 50 rettest? Was machst du, wenn du 100 rettest? Was machst du, wenn du auf einmal 300 Leute an Bord hast?
Ja, was machst du?
Nach welchem Prinzip wägst du ab, wer, wann, wie, wo schlafen
und
kann?
Ganz kurz, wie viele Leute konntet ihr mitnehmen auf eurem Boot?
Also offiziell darf die Humanity 1 zusätzlich zu der 29-köpfigen Besatzung noch weitere 204 Personen an Bord nehmen, soweit
okay,
ich
und
weiß.
Was machst du, wenn die plötzlich nachts einreiten in dein Zimmer, dir einen auf den Kopf geben?
Das machen die nicht.
Ja, woher weißt du das?
Das weiß ich, weil es eine Deckwatch gibt.
Was ist eine Deckwatch?
Das sind 2 Leute, die zu jeder Tages- und Nachtzeit dort an Deck sind und alles beobachten.
Und sind die bewaffnet?
Die sind nicht bewaffnet. Du musst auch nicht bewaffnet sein, wenn du eine Situation erkennst, bevor sie eskaliert. Also ohne jetzt philosophisch.
Hast du dein Zimmer abgeschlossen, als du schlafen gegangen bist?
Nee, uns wurde sogar nahegelegt, dass wir auf keinen Fall abschließen sollen, weil wäre uns was passiert, also angenommen, wir wären irgendwie ohnmächtig im Zimmer und dann ist unsere Tür abgeschlossen, dann kommt man ja nicht rein. Oder es geht darum, dass wir nachts retten müssen.
Aber es sind fremde Menschen.
Naja, Moment mal. Also, es gab einen Bereich im Inneren.
Ich höre mich gerade voll unmenschlich an, wa? Aber es ist ja eine berechtigte Frage. Heißt ja nicht, dass ich meine Tür abschließen würde. Ich hätte natürlich auch keine Angst und so. Aber
Was ich gut finde an deinen Fragen ist, dass es, glaube ich, Fragen sind, die ganz, ganz viele Leute eigentlich gerne stellen würden und sich oft nicht trauen. Und ich finde diese Fragen total legitim, weil sie zeigen, dass du dir wirklich mit einem realistischen Blick auf Sicherheitsbedürfnisse die komplette Situation vorstellen willst und nicht nur einen Teil. Und das ist was total Positives. Genauso übrigens wie die Frage, wenn Leute fragen, was für Leute kommen denn da eigentlich so und wovon gehen die aus, wo sich die Leute auch immer nahezu schämen, diese Frage überhaupt zu stellen, wo ich mir denke, wenn man über die Migrationsfrage realistisch sprechen will, dann muss es erlaubt sein, diese Fragen so zu stellen, weil nur wenn man diese Fragen richtig stellt, gibt es ein ernst gemeintes, ehrliches, aufrichtiges Interesse in der Bevölkerung und nur daraus kann dann auch ein sinnvoller Weg entstehen, wie man diese Menschen eben integrieren kann und wie man verschiedene Kulturen und Gesellschaften zusammenführen kann. Und
genau da sind wir ja beim Thema. Es sind verschiedene Kulturen. Ja. Du bist da, du hast ein Bett, du hast ein Zimmer, du hast saubere Anziehsachen.
Ja.
Und da sind Menschen, du kennst die nicht.
Es gibt aber noch mehr Unterschiede. Also das könnte man jetzt nur so sehen, wie du es gerade dargestellt hast. Dann fehlt aber was.
Was denn?
Naja, es fehlt. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, dort zu sein. Die Leute nicht. Die haben nie in der Hand gehabt, ob sie von uns gerettet werden oder nicht. Punkt eins. Punkt zwei, ich habe vorher eine Woche Ausbildung gemacht und habe das wie einen Job betrachtet. Die nicht. Für die ist ja kein Job. Die haben einfach keine andere Wahl. Ich habe, weil ich das wie einen Job sehe, damit einhergehende Verpflichtung. Zum Beispiel, dass ich sage, auch wenn ich jetzt gerne pennen würde, habe ich etwas zu tun. Ich bin hier auf einer Mission. Ich kann mich jetzt nicht einfach hinlegen und schlafen. Das können die schon. Es gibt viele...
Die flüchten, entschuldige, dass ich dir ins Wort falle. Die flüchten aus einem Land, in dem sie das alles vermutlich nie in ihrem Leben kennengelernt haben. Mhm. Dass es Menschen gibt, die ihnen helfen. Dass es Menschen gibt, die ihnen Gutes tun wollen. Das, ich meine, sonst würdest du ja nicht flüchten. Du hast ja selber gesagt, es ist menschenunwürdig, wie die da leben.
Ja.
So, es ist ganz schön naiv zu denken, dass die jetzt an Bord kommen und einfach dankbar sind, dass die da jetzt schlafen dürfen, draußen an Deck.
Nee, es ist überhaupt nicht naiv, weil ich gesehen habe, dass es funktioniert. Also das, was ich dort vor Ort gesehen habe, reicht mir als erster Beweis.
Waren die alle friedlich miteinander?
Nee, es gab auch zwei Kloppereien an Deck.
Warum?
Was
für Kloppereien?
Die erste lag daran, dass eine Gruppe von jungen Männern nicht schlafen wollte, sondern sich laut unterhalten wollte. Und jemand anders, der vielleicht 2-3 Jahre älter war, hat sie freundlich gebeten, könntet ihr bitte ruhig sein. Und die haben das nicht so richtig gehört. Und irgendwann gab es dann da Stress. Und beim zweiten Mal...
Was heißt, gab es dann Stress?
Dann standen ein paar Leute, haben sich so zwei Gruppen von jungen Männern, die sich gegenseitig anbrüllen. Dann werden die so leicht handgreiflich. Also bei der ersten Situation weiß ich es, weil ich da selber Deckwatch hatte zusammen mit
Hattest
dem...
Hattest du keine Angst?
Nö. Also ich
Wie hatte, nö?
Ich muss... zugeben, der Aspekt.
Und wie undankbar bist du eigentlich? Du wirst da gerade gerettet, Mann. Du hättest genauso gut sterben können. Da ist ein anderer, der ist todmüde und will schlafen. Und du fängst dann an, dich da mit dem zu streiten, weil er dich darum bittet, leise zu sein. Weißt du, was ich meine? Da ist doch so.
Ja.
Ich meine es gerade echt ernst.
Ich lache deswegen so, weil ich das so schön finde, dass du dich darüber so aufregst.
Na, selbstverständlich.
Weil das ja auch Gefühle sind, die ja auch Leute, nicht nur unsere Crew hat, sondern auch andere Gerettete. Also es kamen danach andere Gerettete zu mir und meinten, wir schämen uns so für die Leute, die hier dabei sind. Und genau, aber was man bei allem nicht vergessen darf, ist, es geht nicht darum, was ich denke und es geht nicht darum, mir dann was Gutes zu tun, weil ich mitgeholfen habe, die zu retten, sondern in dem Moment, wo man sich dafür entschließt, das zu machen, geht es erstmal nur darum, den Leuten zu helfen. Man kriegt sowieso ganz, ganz viel zurück menschlich. Also ich fühle mich menschlich viel, viel reicher beschenkt zurückkommend, als ich hingefahren bin. Und genau deswegen würde ich in so einer Situation auch gar nicht irgendwie mich verleiten lassen auf diese Ebene, wo ich anfange, mir darüber Gedanken zu machen, ob sich irgendein Geretteter angemessen mir gegenüber verhält. Solange er gewisse Grundregeln einhält, dass er irgendwie nicht Leute bedroht, dass er...
Das heißt, du konntest es dann da schlichten?
Ich bin da zusammen mit Dragos, unserem Sarko, hingegangen, habe mich mit den Leuten unterhalten. Die haben ja auch gesehen, dass wir die Leute waren, die auch auf den Booten waren, die sie da irgendwie gerettet haben. Da musste man dann gar nicht so viel erklären.
Und bei der anderen Auseinandersetzung?
Bei der anderen Auseinandersetzung habe ich geschlafen. Das kann ich nur vom Hörensagen wiedergeben. Da weiß ich aber, dass Daniel dann wohl mitgeholfen hat, dass dann diese Auseinandersetzung nicht stattgefunden hat. Ich glaube, das muss er dir einfach selber erzählen, wenn er mal hier ist. Das würde sich jetzt ein bisschen übergriffig anfühlen, das für ihn zu erzählen. Aber in beiden Situationen wurde es geschlichtet. In beiden Situationen haben sich die Leute hinterher entschuldigt. Und in beiden Situationen hat man einfach gemerkt, dass sich ein miteinander auseinandersetzen und manchmal auch eine väterliche Ansage, wie zum Beispiel von unserem Care-Koordinator, der dann eben den Film am Abend hat ausfallen lassen, so wie Eltern das mit ihren Kindern machen.
Echt?
Das hat er zwar nicht offiziell so begründet, aber es hat sich dann, glaube ich, schon so angefühlt, weil es an dem Abend...
Wie, habt ihr da so einen Film gezeigt?
Genau, wir haben dann Avengers geguckt und wir...
Geil, das habe ich auch gerade geguckt.
Und Black Panther haben wir auch einmal geguckt. Wir haben die Leute entscheiden lassen, was sie gucken wollen. Und
Ja. Und auf welcher Sprache?
Auf Englisch... Auf Englisch, glaube ich, genau.
Ja, aber original. Die kannten Avengers und Black Panther
genau,
und so.
Also deswegen sind ja diese DC-Comics und Marvel-Filme...
Fühle mich gerade wie so eine kleine Amerikanerin, die dann so eine Deutsche fragt, das ist mir nämlich wirklich passiert, so wie ist denn das eigentlich? Habt ihr auch Kühlschränke? So, und ich fühle mich jetzt gerade so, Entschuldigung, es war jetzt gerade...
Warum denn? Also ich meine, das sind so Sachen, über die man vorher nicht nachdenkt, weil Gegenbeispiel, deswegen verstehe ich, warum du das fragst. Ich habe mich zum Beispiel mit einem Geretteten namens unterhalten. Das müssen wir, glaube ich, piepen. Ich will nicht die Namen von Geretteten sagen. Können wir das piepen?
Na, selbstverständlich.
Ja, sehr gut. Mit dem hatte ich ein langes Gespräch, den habe ich gefragt, wie er kommuniziert. Und das war auch so, da dachte ich auch, ja, wahrscheinlich eine blöde Frage, der wird genauso wie ich WhatsApp und Instagram nutzen und so. Aber irgendwie wusste ich schon, warum ich diese Frage stelle. Und er hat dann diesen wahnsinnig beeindruckenden Satz gesagt, ja, Instagram ist für uns zu teuer. Und über den Satz habe ich nachgedacht, lange. Genau, weil Instagram ist ja kostenlos, wie wir alle wissen.
Ja.
Aber damit war gemeint, dass keiner in den Ländern, in denen er bereits gelebt hat, sich einen Handyvertrag leisten könnte mit so viel Datenvolumen, wo es Sinn machen würde, Instagram zu benutzen.
Krass.
So, das heißt, Instagram ist für uns zu teuer. So. Und dann hat er auch Messenger genannt, von denen ich noch nie was gehört habe.
Wie privilegiert so. Wir sind.
Genau. Und das war aber ein total glücklicher, stolzer Mann, großer, breiter Typ, Boxer, hat in Nigeria wohl irgendwie super viele Boxkämpfe über eine Zeitspanne von 7 Jahren hinweg absolviert. Und
wieso ist der gegangen?
Der ist gegangen, das hat er mir erzählt, der ist gegangen, weil er sehr viele jüngere Schwestern hat, für die er sich verantwortlich fühlt und...
Ja, dann lasse ich die mal eben im Stich und verpiss mich.
Nee, macht er ja nicht. Der geht nach Europa, um irgendwie Geld zu verdienen, was er denen schicken kann.
Ja, das und ist, dann sitzt er jetzt erstmal 10 Jahre in so einem Flüchtlingsheim und schickt ihnen gar nichts.
Bei dem habe ich irgendwie den Eindruck, dass er das irgendwie anders hinbekommt. Das ist nur so ein Bauchgefühl. Ich kann es nicht genau begründen, aber ich glaube nicht, dass das einer ist, der da 10 Jahre sitzt. Der ist ein aber... Man wird sehen. Vielleicht erfahre ich
es in ein paar Jahren. Weißt du, Max, auf der einen Seite ist es halt wirklich, ich bewundere das, was du gemacht hast. Wirklich, ich bewundere es. Ich bin wahnsinnig gespannt auf die Dokumentation.
Mhm.
Auf der anderen Seite sind so viele Fragen.
Naja, dann.
Nee, weil ich will ja, dass die Leute mich danach noch mögen. Und ich weiß, dass die meisten die gleichen Fragen haben wie ich.
Okay.
So, ich, aber weißt du, sowas soll ich dir sagen?
Wollen wir es drauf ankommen lassen?
Nee. Nee. Was habt ihr denn dann mit denen gemacht? Die waren, also warte mal, die haben dann da an Bord geschlafen, durften die auch duschen und sich sauber machen? Ja, die hatten ja gar nichts, keine Klamotten, gar nichts vermutlich.
Also das ist
und die haben sich ja dann bestimmt auch eingepinkelt und eingekackt und alles.
Das, also ich habe jetzt von keinen großen hygienischen Problemen erfahren, außer dem Fakt, dass sie natürlich an ihrem eigenen Leib dieselben Klamotten über eine längere Zeit hatten.
Ja, aber du musst ja auf Toilette.
Und dass die Hautkrankheit Krätze in Nordafrika deutlich weniger gelöst ist als bei uns hier in Europa.
Ne? Krätze?
Also viele Leute haben einfach Krätze.
Was ist Krätze? Das
ist eine Hautkrankheit. Kannst du mal googeln.
Sowas Ekliges. Nee.
So.
Wenn ich das google, dann, mich fängt es jetzt schon an zu jucken. Das ist bestimmt was mit Jucken.
So, aber das ist eine sehr, sehr einfach zu, also vergleichsweise einfach zu behandelnde Krankheit. Und,
nein, wir reden jetzt nicht über Krätze.
Naja, du hast ja von der Hygiene gesprochen.
Das kommt dadurch, ne?
Das hat damit,
aber wie gehen die denn auf Toilette, auf so einem Schlauch? Die pinkeln sich doch ein, kannst du mir doch nicht erzählen.
Ja, auf so einem Schlauchboot ist es in der Tat wahnsinnig schwierig und die waren beide Boote jeweils mindestens 24 Stunden schon unterwegs. Das ist in der Tat eine sehr, sehr gute Frage, aber ich habe die Boote leer gesehen danach und kann sagen, die waren jetzt nicht total verdreckt.
Die sind wahrscheinlich dann ins Wasser gesprungen und haben sich dann da entleert.
Das glaube ich auch nicht, weil du kommst nicht so einfach wieder rein, wenn du nicht, also es ist auf jeden Fall.
Mit einer Schnur,
kann mir
so
nicht vorstellen, dass wenn ich auf so einem Boot sitzen würde, freiwillig ich von Bord gehen würde.
Da sind ja auch Haie und so bestimmt.
Gibt's da auch, aber.
Oh, was für ein Upturn das Ganze.
Ja.
Ey, es ist wirklich Upturn. Okay,
ja, genau,
dann.
Also,
habt ihr denen dann auch Anziehsachen gegeben?
Genau, es gibt so Kulturbeutel, die sehen so aus wie Turnbeutel, in denen sich die nötigsten Sachen, also ein Handtuch, eine hochkalorische Nahrung, habe ich gelernt, was das ist.
Was ist das?
Nahrung mit 4 Kalorien, hochkalorisch.
Was ist das?
Zum Beispiel? Ich weiß nicht genau, was das ist. Ich habe es selber nicht gegessen, aber es ist wie so ein Block, so ein massiver Block mit gebündelter Energie. Wie
Schokolade.
So vielleicht vergleichbar mit so
einer. Wieso hast du es nicht gegessen? Ist doch voll interessant zu wissen, wie das schmeckt.
Weil das ja den geretteten Zustand. Also, das ist ja auch wieder so ein Ding. Ich kann jetzt nicht einfach.
Nein,
das Zeug
so war
essen.
Das ja gar nicht gemacht. Um Gottes Willen. Aber die haben auch noch. Ah ja, die haben das einfach gleich als Erststoff sozusagen, damit die wieder aufgepäppelt werden.
Genau, weil ja zum Beispiel, wenn die Rettung stattfindet nachts um 1
so, dann die Küche schon zu hat.
Dann, dann steht nicht die Köchin extra auf und
ich wäre aufgestanden.
Nee, das ist total gut. An der Stelle, Nico, falls du das hörst, macht total Sinn, dass die Köchin dann nicht aufsteht mitten in der Nacht und anfängt was zu kochen, sondern es ist total gut, dass es da diese Abläufe gibt an Bord und dass es jeden Tag um die gleiche Uhrzeit ein Mittagessen geht und jeden Tag um die gleiche Uhrzeit ein Abendessen. Weil wir alle wissen, wie wichtig Routinen sein können in bestimmten Lebenslagen, um wieder klarzukommen.
Okay, also wir wieder bei dem Turnbeutel.
Deswegen,
da war dann Seife drin, Zahnpasta, Zahnbürste.
Eine Zahnbürste, die Zahnpasta stand einfach, die stand einfach neben dem Waschbecken zur Verfügung.
Und ist das so eine Massendusche oder wie?
Das sind einfach relativ simple Duschen, die irgendwie einfach wie bei so einem Festival.
Und kriegen und kriegen die dann auch so eine Schlafsäcke?
Die haben Decken bekommen und Isomatten. Und wir hatten Heizstrahler. Also auch da ist schon die Idee, dass es so wenig unangenehm wie möglich ist.
Okay.
Und,
aber es muss ja auch irgendwie gehen. Und, und wie lange wart ihr dann wie habt ihr die dann irgendwo hingebracht? Wie lange wart ihr dann auf dem Weg, bis die festen Land unterm Boden hatten?
Dann ist ja eben der Punkt gekommen, wo das MRCC aus Rom uns den Port of Safety zuteilt. Und das war im ersten Beispiel Civitavecchia, was über 1000 Kilometer von unserer aktuellen Koordinate entfernt war.
Das ist eine richtige Verarschung.
Also das ist genau das auf der Höhe von Rom. Das ist eine absolute Shitshow und sehr, sehr unangenehm den Geretteten gegenüber oder auch für die Geretteten einfach, weil da ja wirklich Leute eben mit, sagen wir, im behandlungswürdigen Zustand sind, auch wenn man das jetzt alles nicht medizinische Notfälle nennt.
Ist ja egal.
Aber das sind einfach Menschen, die da sehr unwürdig...
Wie lange ist man denn da unterwegs?
Na, mehrere Tage auf jeden Fall.
Ist
wenn
dein
du,
Ernst?
Wenn du mit ein bisschen mehr als 20 km/h, stell dir mal vor, du fährst mit dem Fahrrad von Libyen nach Civitavecchia.
Die saßen dann da mehrere Tage oben an Deck und musstet die dann echt dahin bringen.
Na klar.
Und auch dieses dreijährige Kind. Das hätte ich ins Bett mitgenommen.
Nee, das hättest du ja nicht machen dürfen, weil die Mama von dem Kind war auch an Bord. Und es gab, was wahnsinnig gut ist, es gibt ein Woman Shelter und ein Kindergarten an Bord, wo Männern Zutritt verboten ist.
Geil.
Falsch
verstehen.
Das hat ganz, ganz wichtige Gründe und... die muss ich jetzt nicht alle komplett aufführen.
Nein, aber man kann sich das ja denken.
Genau. Und das war, glaube ich, einfach gerade... Also das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass die beiden kleinen Mädchen, auf jeder Rettung war genau ein kleines Mädchen dabei, glaube ich, wirklich den Umständen entsprechend eine gute Zeit hatten. So komisch das klingt.
Das für mich, siehst du auch, ne, gerade so. Das ist für mich echt krass. Das
ja, also die haben auf jeden Fall die Beachtung bekommen, die man sich, glaube ich, als Kind nur wünscht. Und egal, ob das unsere Crew war oder ob das andere Gerettete waren, hat man einfach gemerkt, dass da die Kinder ganz viel Liebe bekommen haben.
Schön.
Und ja, das ist gerade in so einer Situation, glaube ich, noch mal wichtiger, dass man das macht.
Was für eine krasse Verarschung, Mann. Du fährst raus, du riskierst dein Leben, du rettest Menschen, die brauchen ärztliche, medizinische Versorgung und dann wirst du irgendwohin 1000 Kilometer weit weg hinbestellt. Ja. Einfach nur, vermutlich, damit ihr in der Zwischenzeit nicht noch andere retten könnt.
Genau, das ist das, was sehr, sehr viele denken und das ist auch bestimmt teilweise so. Ich glaube aber, das ist das, was ich persönlich plausibler finde, dass einfach das ein innenpolitisches Problem ist, was in jedem europäischen Land ungefähr ähnlich funktionieren würde, dass man einfach vor den einzelnen Kommunen und Gemeinden argumentiert, dass man die Geretteten, sprich die Geflüchteten, die man in Italien einfach pauschal Migranti nennt, dass man die möglichst in so einem Rotationssystem gleichmäßig verteilt aufs Land, damit da nicht eine Gemeinde aus Sizilien sagt, warum kriegen wir denn die ganzen Geflüchteten ab?
Ach, weil die nicht Berlin sein wollen.
Naja, damit einfach in Ravenna und in Rom genauso viele Gerettete am Schluss ankommen wie auf Sizilien.
Ja, damit es nicht so ist wie hier.
Das genau, damit das
ganz
nicht...
Ganz einfach. Jetzt lehne ich mich doch ein Stückchen weit raus.
Was auch immer du damit sagen willst.
Ja, tu, ich sag gar nichts damit.
Ja, genau.
Ich sag ja nichts dagegen.
Ich wollte nur zu dem, was du davor gesagt hast, noch ganz kurz hinzufügen. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich da mein Leben riskiere. Natürlich kommt man da in bedrohliche Situationen, wenn zum Beispiel die sogenannte libysche Küstenwache vor unseren Schnellbooten ins Wasser schießt, was sie ab und zu schon getan haben. Oder wenn Leute mit Waffen versuchen, an Bord zu kommen. Was,
haben sie versucht?
Was zum Glück selten vorkommt, was auf unserer Rotation nicht vorgekommen ist. Aber ich bin mir sicher, dass das schon mal passiert ist auf dem Mittelmeer. Und insofern muss ich realistischerweise sagen, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwie mein Leben aufopfere, sondern ich hatte einfach nur das Gefühl, dass ich zur richtigen Zeit, am richtigen Ort die richtige Sache machen darf.
Das war auch gar nicht, genau. Du weißt, ich meinte das gerade gar nicht negativ. Ich meinte nur, warum macht man es Menschen schwer, wenn man schon, man will jemandem helfen und dann kriegt man Steine in den Weg gelegt.
Genau, ja, so ist das.
Die Zeit auf dem Boot bis zu dem Safety-Hafen, habt ihr da mit den Geflüchteten kommuniziert? Habt ihr mit denen Zeit verbracht oder waren die, ja?
Genau, das war auch sehr cool. Also da hat zum Beispiel Daniel Sport gemacht mit denen, hat sich da so ein bisschen zum Clown gemacht und die haben sich alle mega gefreut und mitgemacht und das wurde dann irgendwann so bei der zweiten Patrouille, gab es dann irgendwann am dritten oder vierten Tag richtig einen Armdrückwettbewerb. Nee, nicht einen Armdrück, ein Liegestützwettbewerb.
Hast du mitgemacht?
Ich musste das ja filmen. Ich konnte ja nicht.
Zum Glück.
Und da hat dann auch Daniel, glaube ich, mitgemacht und Dragos, unser Sarko, hat auf die Uhr geguckt und das alles wie so ein Referee überwacht. Das war sehr süß. Dann gab es Barbershop. Da konnten sich die Geretteten gegenseitig die Haare schneiden, haben von uns desinfiziertes Haarschneide-Equipment bekommen.
Krass.
Und dann gab es...
War das dann so nach einer Zeit, dass die sich dann wohler gefühlt haben?
Klar, wir haben denen auch eine Boombox hingestellt und gesagt, ihr könnt euch da verbinden mit eurem Telefon. Das ist ja auch spannend, ne? Also du hast dann wahnsinnig viele Smartphones an Bord auf einmal, weil egal wie arm Menschen sind in der heutigen Zeit, ein Smartphone haben sie irgendwie alle.
Echt?
Und das sind jetzt vielleicht nicht die Smartphones, die wir haben, aber irgendwelche Smartphones kriegt man mittlerweile überall auf der Welt.
Und die haben sich dann mit ihrer Familie gleich in Verbindung gesetzt?
Nee, weil du ja auf dem Boot kein LTE hast und
okay.
Unser Schiff Starlink konnten sie nicht nutzen. Also das, die konnten dann in dem Moment über den Kanal ihre Familie nicht informieren. Es gibt aber einen Service, der heißt I'm Okay, mit dem kooperieren alle seriösen Mittelmeer-NGOs und unseriöse gibt es nicht. Also es war jetzt hier kein versteckter Hinweis oder so, war ein blöder Spruch. Und da können Menschen in unserem Fall auf einer Papierliste mit einem Kugelschreiber Nummern draufschreiben von Angehörigen oder Freunden, die informiert werden sollen, dass die Menschen okay sind.
Cool.
Und dann haben wir eben diese Liste durchgegeben und dann wurden die informiert. Einzige Ausnahme waren Telefonnummern aus Libyen. Die, das ist so ein weiterer Punkt. Also,
die ging.
Die ging nicht. Also libysche Nummern konntest du nicht erreichen über diesen Service.
Und waren da auch Libyer auf eurem Boot?
Also angeblich wurden in der gesamten Zeit von SOS Humanity nur eine einzige libysche Person gerettet, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, das gehört zu haben.
Und was haben die dann mit ihren Smartphones da gemacht?
Was machen Menschen so mit Smartphones? Die haben Karten gespielt zu viert an einem Smartphone. Die haben sich Filme angeguckt. Die haben sich Fotos von ihrer Familie angeguckt. Die haben, die Leute sind erfinderisch. Man hat ja da noch eine Menge Zeit. Und sie haben Musik abgespielt vor allem. Das war ja der Punkt. Wir haben eine Boombox-Ding gegeben und dann gab es zwischendurch auch wirklich so Partys. Dann haben wir zwischendurch alle getanzt. Gab sogar eine Polonaise. Gab absurd lustige und absurd schöne Situationen auch.
Was war die schönste?
Die schönste Situation? Das fällt mir spontan schwer. Ich kann mir aber vorstellen, dass dieser Tag, der auch, glaube ich, in unserem Film sehr Golden Hour und fast schon kitschig schön rüberkommt, wo Daniel Sport macht mit vielen der Geretteten, das war in der Tat ein sehr schöner Tag, weil es von der Dramaturgie so mitten im Machen. Man hatte eigentlich alles, also man hatte auf jeden Fall keine Zeit rauszuzoomen und sich zu entspannen und zu reflektieren. Und in diesem Zustand der Überforderung gab es aber dann auch so viel Freude und so viel lachende Gesichter. Und vor allem gab es keine Panik oder so. Ne? Das ist, glaube ich, auch ein ganz großer Verdienst der Organisation SOS Humanity, dass einfach alles wahnsinnig professionell abläuft. Und egal, wie absurd die äußeren Rahmenbedingungen sind, die inneren Rahmenbedingungen sind immer wahnsinnig koordiniert. Und das hat mir wirklich ganz großen Respekt abverlangt. Wenn ich das dann sehe, wie sozusagen der Wahnsinn der Welt auf die Organisationskraft der unter deutscher Flagge segelnden Humanity 1 trifft und man merkt, das kriegen wir alles hin, nichts davon ist ein wirkliches Problem, dann ist das schon ein sehr schönes Gefühl.
Du warst insgesamt fast einen Monat auf dem Wasser.
Ja.
Du hast 2 Schlauchboote gerettet.
Mhm.
Das waren um die 100 Leute, etwas unter 100 Leute.
Nee, das waren 114.
114 sogar.
Ja.
Als es dann zum Ende kam, für deine Reise, wie hast du dich gefühlt?
Also, ich glaube, ich habe in der Zeit mich mehr gekümmert und gesorgt, gedanklich um meine KollegInnen, meine ganzen Crewmitglieder um mich rum. Und was heißt gesorgt? Also teilweise habe ich mir fürsorgliche Gedanken gemacht, lass es uns so formulieren. Teilweise habe ich aber auch mir einfach vorgestellt, dass ich die bald vermissen werde, weil viele davon echt irgendwie tolle Menschen sind, die man sonst so in Berlin in der Dichte spontan auf keinen Fall trifft. Mhm. So weder in irgendeiner Firma noch auf irgendeiner Party. Ich habe diese Zeit, diese 3,5 Wochen dort als Chance wahrgenommen, mich selber zu reorganisieren und habe dann so ein paar düstere, selbstkritische Gedanken mit mir rumgetragen. Was ist, wenn das alles verpufft ist nach ein paar Wochen? Und wenn ich mental wieder in meinen Trott verfalle? Und das war eigentlich so ein Gedanke. Also das hat jetzt vielleicht eher was mit mir persönlich zu tun und weniger mit der Sache.
Ist ja egal.
Aber das so habe ich darauf, glaube ich, mental reagiert, weil ich eben das ganz doll zu schätzen weiß. Und dann war auch der Lösungsgedanke quasi, der hinter allem stand, naja, dann muss ich halt wieder hinfahren. Ne? Also zum Glück scheine ich dort einen guten Eindruck hinterlassen zu haben und habe dann ein paar Leute, die mir gesagt haben, dass sie mich gern wieder mit dabei hätten. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen, das dann eben auch einfach wirklich wieder zu machen eines Tages.
Was denkst du über Menschen, die sagen, beziehungsweise über Politiker, die einem Steine in den Weg legen, dass man sowas nicht machen sollte, dass die Flüchtlinge dahin zurückgehen sollten, wo sie herkommen? Und was denkst du über Menschen, verstehst du, was ich meine? Die dich halt, ist dir das passiert, dass jemand zu dir gekommen ist und gesagt hat, bist du wahnsinnig, warum hilfst du denen? Die sollen dahin, wo die herkommen? Ja, ey, was ist denn los? Entschuldigung.
Ja, klar, also aus Spaß sagen das Leute immer mal so. Also meine Erfahrung ist, dass das vor allem die Leute sagen, die sich am wenigsten damit beschäftigt haben. Also
weil die unsere Alice, die würde dich bestimmt fragen, warum machst du das?
Alice Weidel?
Ja.
Ich glaube, die würde es gerade nicht fragen, weil ich glaube, die ist kein dummer Mensch, die ist sehr intelligent und die ist einfach nur ein wahnsinnig verletzter, zynischer, hasserfüllter Mensch. Die versteht aber genau, warum Leute wie ich das machen. Und dass sie es nicht tut und dass sie einen anderen Weg gewählt hat, das hat was mit einer ganz dunklen Seite in ihr selbst zu tun und das weiß sie ganz genau. Deswegen würde sie das, glaube ich, nicht fragen.
Okay, aber sie würde es nicht gut finden.
Das ist zum Glück ja mir egal, was Alice Weidel gut findet.
Warte mal, in 4 Jahren. Dann könnte es ganz anders aussehen.
Ich weiß auf jeden Fall, dass Alice Weidel ziemlich viele Dinge gut findet, die die AfD qua Parteiprogramm nicht gut findet. Also Alice Weidel ist ja...
Nein, wir wollen jetzt nicht über die reden. Nicht in meinem Podcast. Okay. Auf gar keinen Fall gebe ich der hier irgendeine Bühne. Die Alte ist auf jeden Fall safe dagegen, dass man irgendwelche Menschen rettet und schon gar nicht Flüchtlinge.
Wahrscheinlich würde sie dir...
Und schon gar nicht irgendwelche Nicht-Deutsche.
Sie ist vor allem eine, die gerne widerspricht. Und wenn sie das jetzt hören würde, würde sie wahrscheinlich genau deswegen schon widersprechen, damit das, was du gesagt hast, nicht stimmt. Das scheint ja ihr kommunikatives Konzept zu sein.
Ja, okay, herzlichen Glückwunsch. So, nee, die würde ich lassen auf dem Schlauchboot, nur damit du es weißt.
Okay.
Okay, das piep ich jetzt aber. Ich kann ja rausschneiden.
Kannst du machen. Ja, was ich aber vielleicht noch hinzufügen möchte kurz, weil da ja auch so ein ernster Kern drin steckte in der Frage. Also ich glaube, jeder Mensch, der mit sogenannten Migranten, also Menschen, die von woanders herkommen, irgendwo anders geboren wurden, und in unsere Nähe kommen, in unsere kulturelle Nähe, in unsere geografische Nähe, in unsere wirtschaftliche Nähe und mit uns gemeinsam diesen Raum gestalten wollen. Alle Menschen, die das mal erlebt haben, denen auch vielleicht die Angst vor dem Fremden genommen wurde, weil sie gemerkt haben, in der Praxis hat jeder Mensch ein Gesicht und eine Stimme und Gedanken und kann eigentlich gar nicht gefährlich sein. Das gefährlich können nur Dinge werden, die wir nicht kennen. Deswegen ist ja auch Fremdenhass eigentlich basierend auf Unverständnis und auf Angst. Und diese Angst wird man nicht beheben können, indem man eine Begegnung verhindert, sondern die Angst wirst du nur verhindern können, indem du die Leute zwingst, sich zu begegnen. Und ein ganz schlauer Mensch, nämlich der neue Mann, der Mama von Niklas, hat mir gestern Abend den schlauen Satz gesagt, dass wir in einer Zeit leben, wo es wenig Gründe gibt, für Menschen noch auf irgendwas stolz zu sein. Darüber habe ich lange nachgedacht, weil ich das wahnsinnig clever fand. Und so ist es auch in Bezug auf die Migration. Dieses Thema in Deutschland bietet für Otto Normalverbraucher aus Brandenburg an der Havel keinerlei Möglichkeiten, auf irgendwas stolz zu sein. Zumindest nehmen diese Möglichkeiten die Menschen nicht wahr. Sie haben das Gefühl, da kommt jemand an, der vielleicht sogar hungriger ist als ich, der meinen handwerklichen Job vielleicht besser machen würde, als ich es tue. Vielleicht findet meine Partnerin den ja sogar attraktiver als mich. Also da sind so ganz, ganz rudimentär menschliche...
Und ich glaube, in all dem hat er recht. Alleine, weil er das schon denkt, macht es ihn so hässlich, dass vermutlich all diese Gedanken zutreffen würden. Weil das so unsexy ist,
genau,
so zu denken.
Aber das liegt daran, dass wir ganz kurzer Ausschweif ins Philosophische, dass wir durch diese permanente Konsumentenperspektive, die wir eingenommen haben in den letzten Jahren, weil sich die Welt einfach dazu entwickelt hat, dass sich die Welt aufspaltet in Produzenten und Konsumenten und viele von uns neben dem, dass sie Produzenten sind, oft auch Konsumenten sind, das Stolzsein verlernt haben, weil Stolzsein auf etwas, was man macht, das ist eine andere Kategorie als zu produzieren und zu konsumieren, sondern Stolzsein auf etwas macht, das hat was mit einer Aktion zu tun, die nicht in irgendeinem standardisierten Tauschhandelsystem wiederzufinden ist. Man ist immer auf Dinge stolz, die man zusätzlich zu etwas erreicht hat. Dinge, die erzählenswert sind, die nennenswert sind, die einen Unterschied machen. Wir haben aber ein immer besser optimiertes System, in dem genau diese Sachen, die außergewöhnlich sind, immer weniger vorkommen, weil unser System immer perfekter wird. Also es gibt sozusagen, ja, ich glaube, da liegt so ein philosophischer Grund, warum heutzutage die Leute nicht mehr stolz sind. Und ich glaube, wenn
bist du stolz auf die Aktion, die du gebracht hast, dass du da mitgefahren bist, dass du das gemacht hast, dass du Menschen das Leben gerettet hast?
Ja, also ich glaube, ich bin sogar das erste Mal seit ganz langem überhaupt mal wieder auf irgendwas stolz.
Und auf dich?
Ja.
Du kannst auf dich da stolz sein. Das darfst du.
Ja, also ich bin darauf stolz, dass ich die Zeit dort, glaube ich, ganz gut gemacht habe. Ne? Ich habe da auch zwischendurch mal so kritische Gedanken gehabt, wo ich dachte, wer weiß, vielleicht habe ich ja eine hohe Meinung von mir, weil in der Medienwelt meine Arbeit geschätzt wird. Aber wenn ich da ankomme, vielleicht ist das dann die harte Realität und ich finde raus, dass ich das alles ja gar nicht kann. So
die haben gesagt, du sollst wiederkommen, Max.
Genau, das habe ich dann ja auch gehört und mich sehr gefreut. Aber ich bin stolz.
Du darfst sehr stolz auf dich sein. Weißt du, was mich stolz macht?
Nee.
Dass du in diesem Podcast immer wieder darüber geredet hast, sowohl auf dem Weg das erste Mal zu dem Schlauchboot, als auch zum Ende deiner ganzen Mission, wie ich das jetzt mal nenne, du dir Gedanken gemacht hast über deine Mitmenschen, über dein Team, über deine Crew. Das machst du im Übrigen auch, wenn du nicht auf Wasser bist, um Menschen das Leben zu retten, sondern das machst du auch im Hier und Jetzt, dass du dir immer ganz, ganz viele Gedanken um deine Mitmenschen machst, die in deinem nahen Umfeld sind. Das macht dich zu einem ganz besonderen Menschen.
Dankeschön.
Das ist eine unglaubliche Eigenschaft, die du hast.
Aber das ist eine Eigenschaft, die du auch ein bisschen hast, ehrlich gesagt. Also
ja, aber wir reden gerade nicht über mich.
Ja,
wir reden
okay.
Aber danke. Ist das so? Ja, komm, give it to me. Give it to me.
Ja, nee, tatsächlich. Du bist ein Mensch, der, glaube ich, manchmal unterschätzt wird.
Das ist gut.
Im Hinblick, ja, ich weiß auch, dass du damit gut leben kannst, dass dich das auch nicht juckt. Das macht die Sache auch so effektiv. Aber ich glaube, du bist auch jemand, der sich mehr fürsorgliche Gedanken für andere macht, als viele, die dich nicht so gut kennen, erstmal glauben.
Das lassen wir jetzt so stehen. Okay.
Ja.
Okay. Max, ich bin beeindruckt von deiner Reise, die du jetzt getätigt hast. Ich bin beeindruckt von dem, was du uns erzählt hast. Ich bin sehr, sehr neugierig auf den Film.
Ja, ich
wirklich
auch.
Wirklich.
Wird schon werden. Ja.
Und ich muss die ganze Zeit daran denken, was du gesagt hast, zu Beginn der Folge. Früher habe ich aufs Meer geschaut und mich hat was angeschaut. Ich frage mich die ganze Zeit, und wenn er jetzt guckt, sieht er da nichts?
Er hat ja gesagt, früher habe ich das Meer angeschaut, aber es hat nicht zurückgeschaut. Heute schaue ich das Meer an und es schaut zurück.
Ach so, okay,
so,
dann habe ich. Okay.
So rum hat
Weil
er das gemeint.
Weil das hast du nicht zu Ende geführt.
Ja, ich dachte, ich hätte das gesagt.
Nee, ich glaube nicht.
Lass nochmal zurückspulen später. Ich glaube, ich habe es gesagt.
Aber früher, wir wetten. Nochmal, früher habe ich aufs Meer geschaut.
Und heute schaut das Meer zurück.
Nein, hast du
das
gesagt?
Das habe ich gesagt, ja.
Okay, dann schneide ich das raus.
Es gibt, nee, lass doch drin. Dann habe ich halt mal recht.
Mal?
Ja, dann gibt es noch ein richtig, richtig krasses Zitat. Noch zwei Zitate, die ich kurz vor Abschluss
Bitte.
Sagen möchte.
Bitte.
Das eine kam auch von diesem jungen Geretteten. So jung ist er gar nicht. Fast so alt wie ich. Oder?
Welcher,
so.
Der Boxer oder der andere?
Der Boxer, ja. Der meinte, die Libyer haben das Problem, dass sie als eine der wenigen Kulturen, ganz so kompliziert hat es nicht ausgedrückt, aber ungefähr so, sich versuchen, die Hände nur mit einer Hand zu waschen. Wir anderen Kulturen haben gelernt, dass man zum Händewaschen zwei Hände braucht. Das war ein Zitat, was ich krass
was
fand.
Was will er damit sagen?
Naja, er wollte damit, glaube ich, ausdrücken, dass man sich die eine Hand manchmal schmutzig machen muss, um die andere zu waschen.
Ja.
Und er wollte damit ausdrücken, dass gewisse Abläufe ein Miteinander brauchen und dass dieses Prinzip, dass in manchen Kulturen der reiche Gutsherr das Sagen hat und alle anderen Wesen aus seiner Perspektive keine wirklichen Menschenrechte haben und keine Aufmerksamkeit verdient haben, dass das ein System ist, was sich früher oder später selber kannibalisiert und nicht funktioniert.
Krass.
Das wollte er, glaube ich, damit ausdrücken.
Krass.
Und das andere krasse Zitat von meinem jetzt mittlerweile oft zitierten und mittlerweile extrem ins Herz geschlossenen Search and Rescue Koordinator Dragos. Das hat er einen Abend, bevor wir von Bord gingen, als wir uns zufällig in der Pantry getroffen haben, ich habe mir einen Tee gemacht und er hat irgendeinen Teller abgewaschen oder so. Und dann meinte er so, Max, I think there are only two races on earth, the poor people and the rich people. Dann habe ich ihn gefragt, wie meinst du das? Wie kommst du darauf? Dann meinte er, one example, I have friends from Nigeria who play concerts in Europe. They take an airplane, they play concerts, they make money, they go back to their families in Nigeria. They like to be in Nigeria. They don't even want to move to Europe. They love Nigeria. But then we also have all these poor guys on our boats coming from Nigeria. Why is that? Because there are only two races, the poor people and the rich people.
Krass. Krass. So, mein Lieber, ich würde sagen, wir lassen das jetzt so stehen.
Ja, würde ich auch sagen.
Das ist doch ein gutes Ende.
Musst du, glaube ich, fertig rufen.
Bist ja mal nicht sicher, ne?
Doch, doch, sonst würden wir es ja nicht stehen lassen.
Ich würde sagen, wir lassen es so stehen. Oder wolltest du noch was sagen?
Nee, wir lassen es so stehen.
Wir lassen es so stehen. Aber ich sage dir noch Danke.
Ich danke auch. Vielen Dank.
Ist nicht das letzte Mal, dass wir uns hier treffen.
Würde mich auch wundern.